machst du ein Foto. Ja. Für was ist das? Ist es für dein neues Reality YouTube-Account Dings?
Nehmen wir schon auf.
Wir nehmen immer auf, natürlich.
Was soll ich sagen? Nee.
Okay, ja, gut.
Weil ich habe bisher einfach noch nichts von denen gehört.
Von wem?
Ja, ich habe die ja dann angeschrieben, die Kontakte, die ich geknüpft habe beim Networken. Und die haben ja auch geantwortet.
Aber welche Kontakte sind das? Sind das jetzt andere Content-Creator?
Soll ich da die Namen leaken? Nee, ja, die Leute, die halt da arbeiten bei den Formaten, die dann einen Zugang zum Beispiel, genau, bei Join jetzt in dem Fall.
Ja, aber du kannst ja, also meiner Meinung nach, wie das bei den ganzen, ich bin ja jetzt kein Experte.
Ja.
Das merkt man ja an diesem Podcast. Wir sind immer noch nicht Marktführer.
Ja.
Aber wie ich das wahrnehme, ist es doch so, dass man erstmal macht, ohne die Sachen zu bekommen.
Ja, aber dann,
wenn man Content macht,
dann kann man halt keine Clips reinschneiden, weil man kann ja die Bildschirme nicht aufnehmen.
Kann man schon.
Nee.
Ich kenne ein Add-on,
was es kann. Du kennst einen Trick, na gut.
Ja.
Naja, mir wurde es ja auch zugesagt, dass mir diese Zugangsdaten, ich habe es halt einfach bis heute nicht bekommen. Vielleicht ist es so ein Ding, dass die sich nicht trauen zu sagen, Denise, wir möchten das nicht.
Ja, ich glaube auch, der Markt ist zu. Ich glaube, du musst leider hier bleiben. Und die andere Möglichkeit ist noch hier,
ja,
dass ich eventuell meine Regler quasi gedreht habe, die ich in den Sendern habe und gesagt habe, nee.
Oh mein Gott.
Ich habe gesagt, nee, RTL, ihr gebt dieser Frau kein Content, weil das wäre jetzt ungut, weil wir sind ja kurz vor der Sommerhausstaffel.
Ja, hättest du Angst, dass ich hier nicht mehr herkomme, Dennis?
Hätte ich große Angst,
ja. Ach komm, das will ich doch nie machen.
Ja, siehst du, dann ist ja alles gut und heute gibt es wieder eine gute alte Folge. Unter anderem über die Verräter und über Bernd das Brot.
Okay. TV for everyone, we really love TV. Primetime, daytime series, even reality.
It's TV for everyone, TV for everyone. Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zurück bei Fernsehen für alle. Für alle, so heißt es, ne? Für alle. Immer noch für alle. Es ist Folge 320 und eine Folge, in der wir, und das ist anders als sonst, wir nehmen live auf. Mm. Denise befindet sich in meinem Wohnzimmer und es ist wieder soweit. Es ist eine wahnsinnige Live-Folge.
Ja.
Also nicht live im Sinne von, dass ihr gerade noch irgendwie interagieren
das
könnt mit
krass.
Uns. Das wäre auch krass, aber nee, wir sind zumindest live nebeneinander.
Denn es was alles möglich wäre, oder?
Ja, und vor allem, was möglich technisch ist, ne? Es ist ja Wahnsinn, dass wir nicht nur virtuell uns zusammenschalten können, sondern dass wir auch also wirklich uns in Persona treffen können.
Das ist unglaublich. Fortschritte der Technik, zum Beispiel Züge. Ja, aber ich meine jetzt so, wir könnten so einen Videopodcast dann einfach aufnehmen, regelmäßig. Ich meine, natürlich, es gibt ja noch andere Leute, die wohnen auch alle nicht hier. Aber wäre krass. Stell dir mal vor, Fernsehen für alle als Videoformat.
Das kann ich mir absolut nicht vorstellen.
Darf ich ganz kurz was ansprechen?
Ja.
Du hast mich nicht anmoderiert. Naja, doch, hat das als Anmoderation jetzt schon gegolten.
Also du wurdest hier 2 Minuten lang komplett gefeatured mit deinem Content-Projekt, das du davor hast. Deswegen würde ich mal sagen, das ist eine Anmoderation.
Es hat einfach sich in mein Gehirn festgebrannt, dass ich nichts sagen darf, bis ich einmoderiert wurde. Und jedes Mal warte ich jetzt drauf, denke, was sagt er heute?
Nee, wir sind schon reingeslippt in die Folge, deswegen bist du schon vorgestellt. Ja, wir reden heute natürlich über die Verräter. Also ihr habt im Titel schon gesehen, das ist Denise' große Lieblingsshow. Mm. Wir haben noch nicht die Chance gehabt jetzt in der Zeit, in der du dabei bist, dass wir über die Verräter sprechen konnten, glaube ich.
Stimmt, ja.
Genau. Wir nähern uns ja jetzt der Ein-Jahr-Marke, weil jetzt dann das Sommerhaus wiederkommt und
Jubiläum.
Wir bereiten uns sozusagen jetzt schon vor innerlich, dass es jetzt dann nächste Woche losgeht, oder? Mit dem Sommerhaus der Stars.
Geht das schon nächste Woche los? Meine Güte.
Oder? Es ist doch
was
August.
Was hier alles auf uns wartet. Es kommen viele tolle neue Formate jetzt. Ende August, Anfang September. Sommerhaus ist eins davon, wusste ich nicht. Aber cool, ja.
Ja, irgendwann kommt dann auch.
Gut, dass du mich nochmal dran erinnert hast.
Irgendwann kommt dann auch Promi Big Brother. Da ist jetzt, da passiert bald was Tolles, weil der Cast oder zumindest Teile des Casts jetzt dann bald announced werden. Und von uns sind Jana und Jule vor Ort in Düsseldorf bei dem großen Announcement. Das ist auch kommende Woche. Da werden wir auch eine Folge dann dazu machen. Also ist einiges los. Und einiges los ist auch in. Oh, Quizfrage. Wo steht Bernd das Brot? Die große Bernd das Brot-Statue. Wo steht die?
Wo hast du denn das gerade aufgegabelt, die Info?
Stadt? Nein, aber das haben wir mitbekommen, dass Bernd das Brot.
Haben wir das mitbekommen?
Attentat auf Bernd das
Brot. Was?
Ja, auf das.
Nein.
Also auf das Denkmal, ne?
Nein.
Aber wo steht
schon
das?
Länger her? gerade erst passiert.
Ist die Woche passiert.
Ich krieg nie was mit. Das ist, weil ich Instagram nicht mehr auf meinem Handy habe.
Nee, das ist generell, weil du keine Nachricht
schaffst. Ja, beides, genau. Weil sonst habe ich durch Instagram noch ein bisschen was mitbekommen.
Ja.
Das klingt jetzt so, als würde ich mich der Welt verschließen. Ich mache das nur aus Mental Health Gründen, Leute.
Ja,
ich, deshalb. Das also beides, sowohl Nachrichten als auch Instagram.
Nachrichten reinprasseln.
Ja, das kann man, das hätte ich nicht noch ertragen
können. Bernd das Brot in der Innenstadt von
Düsseldorf lag mir jetzt auf der Zunge, weiß nicht warum.
Das haben wir gerade vor einer Minute gesagt, Düsseldorf.
Echt? Also.
Nee, lag es dir auf der Zunge, aber es ist natürlich Erfurt, die Stadt, in der auch der Kika.
Wo das Brot gebacken wurde.
Richtig, so ist es. Und da steht eben eine Bernd das Brot-Statue. Ich war da auch schon selbst da, letztes Jahr, ungefähr vor einem Jahr tatsächlich. Mhm. Und die wurde jetzt beschmiert, die wurde immer mal wieder beschmiert.
Mann.
Aber so krass wie jetzt noch nie. Du kannst dir mal ein Foto sehen,
ja,
aus der Ferne.
Guckt euch das auch an. Ja. Das ist Silber, das Ding. Ja. Ich dachte, das wäre wirklich einfach so ein brotfarbenes Ding.
Es ist normal, nein, aber das ist ja beschmiert.
Ach so, das Silber ist die Beschmierung. Ah, es wurde zu einem Kunstobjekt also gemacht. Beschmierung ist in dem Fall dann auch, würde ich sagen, Interpretationssache.
Also ich finde
verchromt.
Ja, es ist schon, aber es ist schon krass. Also ich mein,
ja, es ist halt sehr krass eingegriffen.
Ins
Erscheinungsbild.
In das Persönlichkeitsrecht vor allem von
Bernd
das
Brot, auf jeden Fall. Der sieht doch unter der Farbe auch safe nichts mehr.
Ja, das muss man
alles zulackiert.
Aber ich hoffe, mittlerweile geht es ihm wieder besser. Letztes Jahr war ja, glaube ich, der Angriff auf die Maus vom WDR. Und jetzt haben wir
aber das war aus Versehen, oder? Was war da nochmal mit der Maus?
Das war nicht aus Versehen.
War das auch extra?
Ja, also Alter. Sobald ich das verfolgt habe, ja.
Ganz ehrlich.
Ich habe es noch nicht in einem großen sechsteiligen Podcast für Audible nochmal erzählt, die Geschichte, aber
alles ist möglich.
Alles ist möglich, ja. Apropos, da gibt es bald auch was Neues. Mal schauen. Wir reden über die Verräter. Wir haben dann gleich noch ein paar mehr News. Tatsächlich ist einiges passiert in TV Deutschland, aber wir reden über die Verräter. Jetzt die ersten 6 Folgen sind draußen zu dem Zeitpunkt, an dem wir aufnehmen, Samstag, 22. August. Ich hoffe, ich bringe die Folge schnell raus. Es ist deine Lieblingssendung eigentlich oder mit
schon,
deiner Lieblingssendung.
Ja.
Warum ist es so? Weil so lange gibt es die noch gar nicht.
Ja, es holt mich ab, weil ich glaube, ich liebe halt zum Beispiel auch in echt Werwolf spielen und solche Sachen. Das mag ich einfach gerne. Oder Among Us hatte ich auch, war ich auch mit auf dem Zug aufgesprungen zur Pandemiezeiten. Und ich glaube, deshalb holt mich das ab. Ich mag es, dass es nicht so dieses typische Reality-TV-Rezept ist, dass es halt um Drama geht oder um irgendwelche toxischen Beziehungen oder so, die da ausgelebt werden, sondern das ist wirklich einfach erwachsene Menschen, die so Play Pretend in so ein Schloss ziehen und dann spielen die halt dieses Spiel zusammen. Also ich finde, das hat was sehr Kindliches. Und das liebe ich halt. Also es holt mich einfach komplett ab. Und das ist so ein bisschen so, weißt du, ich liebe zum Beispiel auch Knives Out, Murder Mystery und solche Sachen. Oder The Mansion oder so. Auf Netflix, ich weiß es nicht. Also auch so eine Art von, oh, wir müssen jetzt einen Kriminalfall lösen. Liebe ich auch als Film und so. Und ich glaube, deshalb ist es einfach für mich, privat persönlich, holt mich das sehr ab, das Format. Alles, was ich liebe, hat es. Sonja Zietlow zum Beispiel, Hot Take. Haben wir ihr verziehen eigentlich? Ich habe ihr verziehen, natürlich. Ich kann ihr nicht lang böse sein, aber haben wir ihr gesamtgesellschaftlich verziehen? War jetzt meine Frage.
Wegen der ganzen Gil-Ofarim-Sache. Ich bin ja eh kein besonders nachtragender Typ. Ich bin jetzt mal gespannt, wie der Dschungel einfach dann wieder zurückkommt. Und ich glaube, man wird es auch merken, so wie die ganzen Kommentare, also ob man das einfach liegen lässt oder ob man auch sich jetzt in der kommenden Staffel dann im Januar wieder da nochmal irgendwie zurückgreift, also zurückkommt darauf, irgendwie, was da passiert ist. Aber ich vergesse es auf jeden Fall jetzt nicht, dass das ganze Format ziemlich sich rätselhaft verhalten hat.
Ja.
Und das war jetzt nicht nur Sonja alleine, ne? Aber sie war da schon natürlich weit vorne dabei.
Sie ist
dabei.
Das Gesicht davon gewesen, weil sie eben vor der Kamera stand. Ja, naja, lassen wir das an der Stelle. Sonja ist auch dabei.
Ja.
Und womit fangen wir an? Wir haben eben tatsächlich noch die letzte halbe Stunde der 6. Folge. Also wir sprechen über Folge 1 bis 6 heute.
Mit Spoilern, natürlich.
Genau. Haben wir eben gerade noch zusammengeschaut. Das heißt, die Erinnerung ist ganz frisch. Aber wollen wir schon versuchen, so ein bisschen erst von Anfang an? Oder ja, worüber reden wir?
Ja, also würde ich versuchen. Also es ist ja, also weil du gerade gesagt hast, ne, es ist jetzt, es macht total Spaß und so und ist toll und endlich mal wieder echte Momente in Reality und nicht eben diese Sachen. Mhm. Ja, es kommt halt null an, weil bei RTL sind die Quoten sehr, sehr schlecht jetzt für diese Staffel, obwohl man das ja jetzt extra so programmiert hat, dass man jetzt 2 Folgen die Woche auch sendet im linearen Fernsehen und die Quoten sind echt nicht
gut. Warum sind die Quoten schlecht schon ab Folge 1?
Ziemlich schon von Beginn an.
Okay, ja. Also es liegt nicht per se an der Staffel, sondern die waren einfach vorher schon schlecht. Ja. Ich will das nicht hören, weil wenn sie dieses Format absetzen, dann drehe ich durch, Leute.
Also ich glaube, es besteht langsam eine gewisse Chance, dass es tatsächlich nicht mehr so lange. Also ich will jetzt hier keine Panik verbreiten, ich bin auch großer Fan, aber ich meine, es ist jetzt nicht die teuerste Show, aber es ist gleichzeitig auch nicht die billigste Show, weil man einfach viele Promis da schon versammelt, die auch eine gewisse Gage kosten und ein teurer Drehort und so weiter. Aber und es ist jetzt nicht in Deutschland, es ist in Frankreich oder Belgien.
Ja.
Und da musst du erstmal die ganze Crew hinfahren und so weiter und dann Hotels dann. Und es ist alles nicht so teuer, nicht so billig. Mhm. Aber Reality generell als Genre ist natürlich erstmal, ist natürlich eines der preiswerteren Genres. Deswegen ist es jetzt nichts im Vergleich zu einer Fiction-Serie, die jetzt RTL drehen würde, die dann nicht
läuft, ja.
Wir wissen ja auch gar nichts über die Klickzahlen bei RTL Plus.
Ja.
Trotzdem muss man halt schon sagen, sie haben jetzt wirklich sehr viel probiert in den vergangenen Jahren, dass die Verräter quotentechnisch einfach besser funktioniert.
Hat das von Anfang an nicht gut
quotentechnisch? Es hat noch nie gut funktioniert. Also
das kann ich nicht verstehen, Leute. Könnt ihr es verstehen?
Es ist schon immer so, dass im linearen Fernsehen einfach nicht funktioniert. Und sie haben schon vieles probiert. Am Anfang ganz klar, ganz knallhart wöchentlich. Dann hat man versucht, diese Halloween-Platzierung so zu machen, ne? So Event-Programmierung, wir machen Halloween, die Halloween-Staffel.
Ja. Ja.
Dann hatte man die komplette Let's Dance-Riege da versammelt, was ja auch einen Quoteneffekt haben sollte. Hat man dann auch, glaube ich, nach einer Let's Dance-Staffel dann eben so gesendet.
Ja.
Und jetzt ist es halt diese, wo man gesagt hat, okay, vielleicht, weil es ist natürlich ein komplexes Format. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Antwort darauf. Es ist komplex, ne, weil du dir Sachen merken musst. Du musst irgendwie auch mitkommen, sonst macht es auch keinen Spaß. Mhm. Du musst irgendwie die Gedanken nachvollziehen können.
So ein bisschen, ja.
Und da Woche für Woche oder zweimal die Woche halt immer wieder diesen Abstand zu haben und dann Leute immer wieder reinzuholen am Anfang der Folge, was gerade passiert ist, wo jetzt wir gerade stehen, das ist einfach im linearen Fernsehen nicht so einfach.
Wäre schon geiler, wenn sie es eins nach dem anderen senden würden, ne? Oder alle 2 Tage oder so.
Ja, ich meine, es ist ja jetzt
ist fast jetzt ein
so.
Bisschen schon.
Es ist ja fast so.
Also, aber Montag und Mittwoch nur und dann hat man wieder eine halbe Woche Pause.
Ja, aber es ist halt, also auch, man hätte ja dann denken können,
wobei okay, jetzt Montag im Fernsehen Mittwoch, stimmt, es ist Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, glaube ich.
Ich weiß es
nicht. Ich glaube, im Fernsehen läuft es 4 Tage die Woche. Das Ding ist halt, diese Folgen kommen ja auf RTL Plus schon 2 Wochen vorher raus. Sogar meine Mutter guckt das auf RTL Plus einfach, muss man halt auch dazu sagen. Also, und wenn
ein
Format sowohl von meiner Mutter als auch von mir und von meiner Schwester geschaut wird, das heißt schon einiges. Dann werden viele Leute abgeholt.
Ich glaube auch, dass viele abgeholt werden, aber ich glaube trotzdem, dass es besser wäre, wenn das auch linear besser funktionieren würde.
Ja.
Weil es eigentlich eine Show ist, die da besser funktionieren müsste, so wegen der Leute, die teilnehmen einfach. Ne? Ja. Es ist jetzt kein Streaming-Cast, sondern es ist ein Cast, der auch ganz klar linearen, älteren Zuschauern was sagen sollte eigentlich. Allein schon eben Sonja Zietlow und diese ganzen, also ne, wie gesagt, ganze da Leute. Sind schon größere Stars dabei und so. Und das sollte eigentlich besser funktionieren, aber es tut's nicht. Und vor allem die große Frage ist ja, warum funktioniert es in anderen Ländern, die das teilweise ähnlich programmieren, warum funktioniert es da so viel besser?
Mhm. Ne?
Also das hat man ja aber ja mit anderen Formaten genauso. Bestes Beispiel ist Love Island, was in den UK einfach dieses Phänomen ist und in Deutschland ist es das nicht oder nicht mehr auf jeden Fall.
Ja.
Und deswegen, es gibt Unterschiede, internationale Unterschiede, die muss man verstehen und wir wissen einfach nicht, was die Streaming-Zahlen sind bei RTL. Das ist ja schon seit Ewigkeiten einfach ein Problem, dass wir. Wieso riechst du die ganze Zeit an dir? Wieso riechst du an dir?
Ich rieche nicht an mir. Dennis, oute mich doch hier nicht so. Nee, ich hab Kohlensäure getrunken.
Ja.
Ich meine jetzt halt so.
Ach so, du musst rülpsen.
Ja, nicht aufstoßen.
Mensch, halt du kannst so auch ein Podcast. Bisschen. Wir sind doch ein menschlicher Podcast, da kann man
ich
auch
mal. Ich möchte doch hier nicht die ganze Zeit ins Mikrofon ein bisschen Sprudelwasser aufstoßen.
Ich dachte die ganze Zeit, Denise riecht die ganze Zeit. Auf sich. Das sind natürlich die Sachen, die man nicht merkt.
Creepy.
Na, aber sie trägt gerade meinen Pulli, weil heute tatsächlich der erste Herbsttag ist natürlich. Und,
warum riechst du die ganze Zeit dran, du Creep?
Ja, ich dachte, du riechst an mir quasi. Naja.
Das ist Gugu Gaga.
Und ich dachte die ganze Zeit, bist du dir sicher, dass du weißt, dass ich dich sehen kann jetzt gerade?
Aber so mache ich das auch, wenn ich zu Hause sitze und irgendwas verheimlichen muss, dann lehne ich mich weg.
Ja, ich sehe dich ja nicht. Das ist
genau.
Ja der Vorteil.
Da ist das alles geheim.
Naja, jedenfalls, die Verräter läuft und wir sind froh, dass es noch da ist. Aber ich will mal anmerken, dass ich mir schon vorstellen könnte, dass die damit nicht so happy sind, einfach mit der Tatsache, dass es eben immer noch nicht so gut mit quotentechnisch funktioniert.
Wie gesagt, also können die das nicht nachverfolgen, wie viele Leute das online schauen?
Natürlich,
mit Sicherheit,
die wissen, die wissen das alles. Und wenn das ein großer Erfolg ist, was sein kann online, dann ist es super.
Das kann ich mir schon vorstellen.
Ich kann es mir aber auch nicht vorstellen.
Echt? Aber man hört das doch auch gerade überall. Also alle Podcasts reden drüber und so, habe ich das Gefühl gehabt. Also die man halt
also
so
wenn wir drüber reden, dann ist es sowieso Kollegen, jetzt Kolleginnen. Mittlerweile ein, also dann wird natürlich ein Effekt auch spürbar sein bei RTL Plus.
Wenn wir jetzt endlich drüber sprechen, wenn absolut. Wir beide unser Statement abgeben.
Ja, ja. Darauf warten die bei RTL ja auch schon seit Wochen.
Zum Glück, ja, weil Leute, wir müssen echt was tun. Wir müssen was dran setzen, dass das Format nicht abgesetzt wird.
Ja, also ich will das nur mal gesagt haben. Es ist jetzt nicht gesagt, dass es für immer so weiterlaufen wird, weil einfach die Quoten weiterhin nicht so gut sind. Und
ja, vielleicht sind aber fehlen dann die jungen Leute eher, könnte ich mir halt vorstellen.
Ja, aber das ist ja eine Sache, die man auch, und da bin ich sehr froh, dass sie es noch nicht gemacht haben, dass man jetzt sagt, okay, wir nehmen da Kelvin, wir nehmen Tommy und wir nehmen da.
Das wird das Format kaputt machen.
Genau, und das kann man ja auch nicht machen.
Ja.
Und weil ich glaube, da ist eben so eine Distanz zwischen dem RTL Plus Publikum und ne, eben weil, wie du gerade eingeführt hast, es ist eben nicht das klassische RTL Plus Reality Format, sondern es ist eben ein bisschen
was
anders.
Was Eigenständiges. Und das finde ich toll. Und es geht doch auch nicht immer nur ums Geld. Möchte ich einfach, liebe RTL-Leute, ich weiß, ihr hört zu. Natürlich hört ihr zu. Möchte ich euch einfach daran erinnern, dass ihr auch eine Verantwortung habt, kulturell für dieses Land.
Ja.
RTL und dass ihr euch nicht nur von der Kohle leiten lasst. Ich hoffe natürlich auch, die regnet vom Himmel, wenn die Leute auf RTL Plus das alles streamen. Was ich mir vorstellen könnte, weil nochmal, meine Mutter ist jetzt echt nicht so die Technikaffinste oder dass sie irgendwie großartig Sachen streamt, wirklich gar nicht. Und erstens, wenn sie das schaut und zweitens, wenn sie das sogar streamt, dann ist das für mich überzeugend genug, dass ich denke, das müssen noch mehr Leute schauen.
Ja, bei meiner Mutter ist es ja genauso, was mich jetzt gerade denken lässt, ob die beiden mal sich auch im Podcast unterhalten.
Ja, safe. Mit ihren Takes, um Gottes Willen.
Ja, die Mama-Variante. Fernsehen für alle Senior.
Ja.
Nein, das ist natürlich nicht. Okay. Wir gehen rein. Also es ging los mit den Cast werden wir jetzt eh noch oft genug erwähnen. Und ich glaube, das Erste, worüber man sich unterhalten kann, ist die Entscheidung, wer in diesem Jahr die Verräter werden. Und ohne jetzt schon zu viel also zu verraten quasi, wie die dann auch performen, aber wie happy warst du mit der Wahl, dass Max Kruse, Ralf Morgenstern und Mareike Amado die Verräter geworden sind?
Also ich fand Mareike von Anfang an eine super Wahl. Ich fand Max, ich kann verstehen, warum sie ihn genommen haben, aber ich glaube, das war ein bisschen wasted, weil ich glaube, die Loyalen hätten ihn gebraucht, mit seiner Art zu denken. Und Ralf kam ja dann später dazu, ne? Genau, der wurde dann am Telefon ausgewählt und da war ich super happy. Vor allem Ralf und Mareike, die Kombi fand ich von Anfang an super. Darf ich auch schon sagen?
Du darfst alles grundsätzlich,
okay.
Aber
ich möchte jetzt nicht vorweggreifen, aber ich muss sagen, dass ich aber das Gefühl hatte, dass Mareike und Ralf ihr Potenzial überhaupt nicht ausgeschöpft haben. Also in der ersten Folge vor allem. Ich meine, das kommt bei Ralf schon dann manchmal durch. Also ich finde ihn einfach so entertaining mit seiner Art zu sprechen und finde ihn total sympathisch. Irgendwie kommt er rüber. Also ich ich bin ja immer so extrem halb informiert. Das ist ganz schlimm, bis gar nicht informiert, wie man offensichtlich mitbekommt. Deshalb habe ich immer Angst, aus Versehen was Dummes zu sagen. Wer erinnert sich an meinen Take über Bad Boyfriends Joshua? Was ich im Nachgang auf Social Media über den gesehen habe, dachte ich, um Gottes Willen, ich habe im Podcast gesagt, das ist doch ein ganz netter. Ja, weil ich immer so halb informierte Sachen raushaue. Anyways. Deshalb, also ich weiß überhaupt nichts über Ralf. Der macht der irgendwie sowas wie das Morgenmagazin oder so?
Wie kommst du darauf?
Nee, irgendwie, oder was macht der? Woher kennt Ralf man den?
Schauspieler.
Er ist Schauspieler?
Ja.
Ah, nee, das wusste ich nicht. Naja, ich dachte, der macht irgendeine Show oder so.
Aber was hast du dann gedacht, als jetzt zum Beispiel, wer war es immer? Ich glaube, Hardy war das immer, der immer gesagt hat, ich weiß, was Ralf, was du auf der Bühne imstande bist zu leisten, deswegen wähle ich dich. Das war doch immer sein Move, zweimal
hat er den Hardy gebracht. Ja. Was ist jetzt deine Frage? Was ich darüber denke?
Dass naja, wie du dir das erklärt hast, wenn du denkst, der macht eine Morde.
Ach so.
Dass er die ganze Zeit von der großen Bühne geredet hat.
Da habe ich dem Hardy nicht zugehört, keine Ahnung. Da ist auch immer so viel Chaos gewesen an diesen runden Tischen. Aber wurde Ralf auch gewählt von Hardy beide Male? Ich dachte, der ist nie ins Spiel.
Ralf wurde immer so ins Spiel gebracht.
Nur so ins Spiel
der Einzige, gebracht, der ihn immer ins Spiel gebracht hat, war Hardy, weil er eben gesagt hat, ich kenne dich doch von der großen Bühne und ich weiß, was du imstande bist zu leisten.
Zu leisten, ja, das ist aber auch so ein Geschwätz, ey. Oder? Was soll denn das heißen?
Das ist die andere Frage.
Also ich finde Ralf halt einfach, also ich finde die beiden super und ich finde, sie passen auch sehr gut einfach in diese Rolle von dem Format, wie wir es kennen. Und ich hatte halt einfach das Gefühl, dass Max das so ein bisschen sprengt. Ich finde diese Sportler immer wahnsinnig gut in der loyalen Rolle, weil die sehr taktisch denken. Das hat man auch bei Pommes zum Beispiel, finde ich, gut gesehen, dass der einfach gut mitdenkt und es macht dann Spaß, den bei den Loyalen zuzusehen. Und was,
aber das macht ja gar keinen Spaß, wenn die dann sofort raus sind, weil sie meistens die richtigen Theorien
das
haben
stimmt, und
dann rausgeschmissen
aber werden. Die sind ja dann trotzdem so die ersten paar Folgen noch drin. Diese werden meistens nicht als Erste rausgekickt. Als Erstes fliegen immer die Mentalisten und so. Das gab es halt in dieser Staffel nicht so richtig. So einen richtig klaren, wo man so dachte, boah, den müssen wir unbedingt rauskicken, weil sonst sind wir sofort aufgeflogen. Und so wurde ja auch gar nicht gewählt. Max hatte ich halt von Anfang an das Gefühl, er ist halt sehr so Einzelkämpfer, ist er wahrscheinlich halt einfach irgendwie auf eine Art gewöhnt da mit seinem Pokerspiel oder ich weiß nicht. Also er war von Anfang an halt sehr, hat man gemerkt, ihm geht es darum, dass er durchkommt. Und er ganz schnell platziert er sich im Spiel auch so, dass Hauptsache er durchkommt, auch wenn er dann die anderen so ein bisschen dafür opfern muss und so. Und ich finde, das hat den Verrätern einfach total viel Dynamik genommen. Weil es ging dann im Prinzip halt, Max hat halt irgendwie so die Fäden gesponnen. Mareike und Ralf waren dann so im Hintergrund, von denen hat man mehr oder weniger gar nichts mitbekommen, bis dann Mareike so ein bisschen angefangen wurde zu opfern. Und ich glaube, da haben sie nicht ihr volles Potenzial erschöpfen können, weil hätten die, also ich bin jetzt gespannt, wie es ab der nächsten Folge läuft, dann sind sie ja nur noch zu zweit drin. Ja, aber wie die beiden so gemeinsam Pläne schmieden. Weil das finde ich irgendwie spannender, als wenn einfach nur einer die ganze Zeit dran denkt, aber wie kann ich hier meinen Arsch jetzt retten und so machen wir jetzt hier alles? Oder wie siehst du das?
So habe ich es nicht wahrgenommen. Also ich habe nicht wahrgenommen, dass Max von Beginn an also nur für sich gespielt hat. Also ich fand es erstmal eine gute Wahl. Erstmal war ich super froh, dass es drei Verräter waren, weil wir hatten ja auch schon vier.
Ja.
Und das war einfach zu viel. Ja. Und es war einfach in den vergangenen Staffeln meistens ein bisschen OP für die Verräter. Also es war darauf angelegt, dass die Verräter es gut machen. Und in dieser Staffel hatte man jetzt eben zwei Underdogs als Verräter und einen, der so die logische Wahl ist eigentlich. Also wirklich, wenn ich mir davor gedacht hätte, was ist die logischste Wahl als Verräter, dann hätte ich Max Kruse genannt, weil das ist einfach so, liegt ja, auf, so auf der Hand. Und deswegen glaube ich, war es aber gleichzeitig notwendig, weil ich glaube, dass Mareike und Ralf tatsächlich, auch wenn man jetzt sagen könnte, okay, die waren unauffällig und so, niemals hätten die das so hinbekommen, dass sie...
Denkst du?
Niemals hätten die das hinbekommen.
Na, aber was hätten sie denn machen müssen? Weil sie waren ja einfach nicht auffällig. Also die mussten ja nichts vertuschen, weil sie einfach nicht aufgefallen sind. Und ich finde, so sind Verräter ja oft gut durchgekommen.
Also alleine die Entscheidungen, wen sie rauswählen, da waren manchmal von Ralf und Mareike Picks dabei, wo ich mir dachte, warum so? Mhm. Und da hat sich Max meistens durchgesetzt und er hat einfach immer die richtigen Leute rausgewählt.
Findest du?
Ja, finde ich schon. Also ich würde sagen, bis auf eine Person, die ich viel früher hätte rausgenommen.
Und zwar wen?
Nina. Weil Nina...
Julia meinst du, die Schwester von Nina. Achso, nee, du hättest Nina rausgenommen. Sie wurde halt nicht rausgenommen.
Genau, sie wurde noch nicht rausgenommen. Ich hätte sie viel früher rausgenommen, weil sie so klar eine Loyale ist. Und da wäre mir vollkommen egal gewesen, dass sie die anderen verwirrt, aber nicht. Aber sie ist, ihre Rolle ist von Beginn an super klar, ja, weil man so nicht als Verräter spielt. Und
ja, das, und aber das fällt den anderen ja irgendwie nicht auf. Das aber, muss man halt aber
ich
sagen.
Ich glaub unterbewusst schon, weil sie hat ja nie Votes, also nie wird für sie gewotet.
Ja, gut.
Und deswegen ist eigentlich allen immer klar, dass Nina eine also und das Problem ist halt, und das kommt jetzt anscheinend ja in der nächsten Folge auch raus, dass ihr dann manchmal schon so ein paar Sachen ausfallen. Sie hat eine wahnsinnig nervige Art und eine wahnsinnig penetrante Art, die Sachen anzusprechen, aber trotzdem fallen ihr hier und da Sachen auf. Und sie hat halt eine enorme Glaubwürdigkeit, dass sie halt so Google Gaga ist.
Aber halt nicht. Und ich glaube, deshalb ist sie nicht gefährlich.
Aber das hat Max eben nur als alleiniger Mensch gerettet, die ganze Zeit, dass man halt gesagt hat, nee, die ist ja Gaga, der
kann
es ja nicht glauben.
Deshalb.
So, aber ich glaube nicht, dass Ralf und Mareike diesen Move gepullt hätten, so wie ihn Max gepullt hat.
Ich glaube gar nicht, dass es dran lag, dass Max sowas gesagt hat, wie der kann man ja nicht glauben, sondern dass halt die Leute leider ziemlich schlecht auf sie zu sprechen sind und sie halt auch merken, dass sie sehr impulsiv ist und sie hat ja mit vielen Dingen auch daneben gelegen. Also sie beißt sich halt dann an so Indizien fest, die oft, das hat Max schon irgendwie auf eine Art auch richtig gesagt, halt nicht wirklich Indizien sind, sondern sie fühlt, also sie ist halt sehr, sehr gefühlvoll. Und in diesem Spiel, also ich frage mich so ein bisschen, wie sie privat so drauf ist, weil sie kommt, glaube ich, nicht so gut an bei den Leuten, was ich teilweise auch verstehen kann, weil sie, also vielleicht kriegt sie auch nicht so einen guten Cut. Ich fand sie jetzt nämlich in der letzten Folge teilweise dann auch richtig süß, wie sie da so stand und sich dann so gefreut hat, dass sie jetzt jemanden rausgewählt haben. Da stand sie so da und hat einfach so gelächelt und man sieht hier halt jede Emotion extrem im Gesicht an. Und wenn sie dann sehr glücklich ist, ist sie sehr glücklich. Und wenn sie genervt ist, ist sie so genervt und sie kann sich halt null kontrollieren, ihre Impulse.
Und genau das ist der Punkt, warum sie die klarste Loyale ist von allen. Und
das stimmt.
Und das ist für
aber die Leute glauben ihr gleich. Oder sie wollen auch sie nicht so mit ihr verbünden.
Es ist egal, weil am Ende brauchst du als Verräter Leute, auf die du den Verdacht lenken kannst. Und das ist da taugt sie null dafür.
Ja, das ist in der Folge, Staffel nicht so relevant.
Doch, das ist extrem relevant.
Findest du
brauchst am Ende, weil jetzt kommen wir an einen Punkt, wo Mareike und Ralf, glaube ich, in Schwierigkeiten geraten, auf wen sie den Verdacht lenken können. Ne, weil, also so, ne, du brauchst am Ende zum Beispiel auf Anka, die musst du auch viel früher rausnehmen, weil die ist keine Verräterin, ganz offensichtlich. Wenn du dich so verhältst, dann bist du keine Verräterin.
Ja.
So, und so muss man meiner Meinung nach viel stärker rangehen, dass man sich immer fragt beim Rauswählen, also wenn ich die Chance habe, jemanden zu ermorden als Verräter, muss ich immer die Person nehmen, die ganz klar ihre Rolle schon offenbart hat sozusagen. Und die einfach glaubwürdig ist, also auf die ich den Verdacht nicht lenken kann. Und das sind vor allem Anker und das ist vor allem Nina.
Und du brauchst aber auch Leute, die mit dir wählen.
Genau, aber
und du das ist Anker dann zum Beispiel. Deshalb, ich finde es manchmal gar nicht so klar zu sagen.
Aber sie bringt, du kannst immer Leute überzeugen am Ende.
Es braucht schon eine bestimmte Art von Person, so eine Mariella zum Beispiel, oder?
Dazu brauchst du Leute, die verdächtig sind. So, und Anka und Nina sind einfach null verdächtig.
Ja, aber das war zum Beispiel doch bei Mariella auch gar nicht so. Erinnerst du dich, das war doch in der ersten Staffel. Die war ja auch nicht verdächtigt, aber die konnte man gut manipulieren und das hat dann auch schon gereicht.
Genau, natürlich. Aber keine klare Loyale. So.
Ja.
Die war einfach unscheinbar und naiv, aber die waren nicht so wie die beiden. Ne? Die haben ja beide sind in der Tränen ausgebrochen, Nina und Anka. Ne? So verhält sich kein Verräter. Das kannst du nicht machen. So.
Ja.
Und,
ich würde safe. Ich würde unter dem Druck zusammenbrechen.
Ja, und deswegen wärst du wahrscheinlich auch keine gute Verräterin sozusagen, also dich da reinzuwählen.
Ja, aber die Leute würden denken, ich bin loyale, weil niemand verhält sich so als Verräter vielleicht.
Ja, das wäre vielleicht der nächste Schritt mal, aber bisher kam das einfach noch nicht so vor, dass man so ein Nervenbündel als Verräter genommen hat, weil das natürlich stimmt. Das Risiko auch da ist, dass es dann einfach super schnell vorbei sein kann.
Ja,
Also deswegen, mein Punkt ist nur, ich glaube, Max Kruse war schon, also wenn du die drei Verräter machst, dann war Max Kruse der Safe-Pick und meiner Meinung nach hat es auch funktioniert, dass er die beiden strategisch weitergebracht hat. Ich sage nicht, dass er die beiden gecarried hat, weil die beiden haben es ja gut gemacht. So, und er hat selber Fehler gemacht direkt am Anfang, ne? Als er sich da fast verplappert hätte. Aber man merkt halt an, zum Beispiel auch in so einer Situation, dass er halt so gut ist, taktisch und strategisch, dass er sich aus solchen Perioden auch wieder rausspielen kann. Weil man darf ja nicht vergessen, Max war der Erste, der am Pranger stand dann auch. Und den, das sagt er ja auch immer, Mareike hat ihn zuerst gewählt, was ja auch stimmt. Also sie hat zuerst den Bund der Verräter sozusagen gebrochen. Und sich daraus aber zu befreien, also in einer Wahl, um eine Stimme nicht rauszufliegen, in der nächsten Nominierung dann keine einzige Stimme zu bekommen, das ist halt einfach Qualität. So, das ist einfach, und die Qualität traue ich Mareike und Ralf nicht zu. Und deswegen, glaube ich, haben sie Max gebraucht, weil sie so jemanden gebraucht haben, aber sie haben es für sich auch gut gemacht.
Ich glaube, also erstmal wusste ich, dass du natürlich ein Max-Fan bist. Das hab ich gewusst, dass du das sehr magst, wie er spielt. Hätte ich alles drauf verwettet. Deshalb überrascht es mich auch nicht, dein Take. Gleichzeitig bleibe ich bei meinem Take. Ich glaube, er wäre einfach ein verdammt guter Loyaler gewesen oder den Loyalen fehlt so ein bisschen Max. Jemand, der durchblickt, der sich nicht so manipulieren lässt, der die Strategie auch mitdenkt, weil ich habe das Gefühl, die meisten da in diesem Haus, die gehen die ganze Zeit nur nach, aber wann hat der das eine Wort komisch ausgesprochen? Und sowas kann ja wirklich jedem passieren und ich verstehe natürlich, dass in den ersten Runden, dass es immer so eine Art von Entscheidung ist, weil es gibt einfach noch nicht viel, woran man es festmachen kann. Und dann muss man immer nach so dummen Fehlern irgendwie dann nicht entscheiden. Muss man nicht, aber man
Wenn
muss ja eine
Gabriel
Entscheidung bist, treffen.
Gabriel war eine extrem positive Überraschung.
Wen Urs hat er gewählt?
Auch in Anführungsstrichen. Nein, es kommt für mich gar nicht so sehr darauf an, ob die richtig liegen oder nicht, aber zumindest, ob sie das Spiel verstehen. Und Gabriel hat es von Beginn an verstanden, dass natürlich, sage ich ja hier jedes Jahr, am entscheidendsten, das Beste, also die besten Indizien, die man haben kann, ist die Entscheidung, wer für wen abstimmt. Ne?
Ja.
Also von Beginn an sich aufzuschreiben oder halt sich zu merken, wer für wen in welcher Runde votet, ist die beste
Aber
Grundlage.
Aber das bringt einem ja in der ersten Folge noch nichts, bevor das erste Mal abgestimmt wurde.
Das ist sowieso
wurde.
Klar. Der ersten,
und das meine ich mit, die erste Abstimmung ist natürlich immer super random. Die haben einfach noch nicht viel, woran sie ihre Dinge festmachen können, check ich auch. Aber dann muss man halt langsam anfangen, dass man nicht nur guckt, ah, hat sich da jemand irgendwie versprochen, weil das kann halt leider wirklich jeder Person passieren, sondern dass man eher guckt, was ist denn die größere Strategie und was könnte hier, also wer könnte sich hier gerade durchmogeln? Weißt du, was ich meine? Also, dass man eher so schaut, wer könnte hier zusammenarbeiten, wer lenkt hier, wer hält sich vielleicht, also und das ist halt, ich stelle es mir gar nicht so leicht vor. Es ist natürlich immer sehr, wir haben ja alle Informationen, wenn wir das schauen, ne? Und dann kann man sich natürlich sehr schwer reinversetzen, was man denken würde, wenn man jetzt wirklich da wäre. Weil es gibt ja so viele unterschiedliche Strategien, die du fahren kannst. Also entweder bist du einer, der halt voll lenkt, wie Max, oder du bist halt eher jemand, der im Hintergrund sich hält, wie Ralf. Und beide sind Verräter. Und woran machst du es dann fest? Also alle möglichen Dinge können immer für das eine oder das andere sprechen. Und das gibt's, also man erlebt es ja so ein bisschen mit bei Die Werwölfe im ARD. Da ist es ja aus einer anderen Perspektive, muss man so ein bisschen mitraten. Und da merkt man halt auch, boah, es ist mega schwer, das wirklich ein Gefühl dafür zu entwickeln, wer es sein könnte. Und man ist sich halt die ganze Zeit total unsicher und so. Ich habe vergessen, wie der Satz angefangen hat. Ich glaube, Max wäre ein geiler Loyaler gewesen. Mir fehlt so ein bisschen bei den Loyalen nämlich, dass die sich so richtig eine Strategie überlegen. Am ehesten macht das vielleicht noch Gabriel, aber Gabriel finde ich auch ein bisschen lost. Er erinnert mich ein bisschen an seinen Onkel Joey. Ist das sein Onkel, ja, oder?
Ja.
Joey Kelly. Ich finde, die beiden sind sich sehr ähnlich, weiß nicht.
Weiß ich nicht, ich finde den schon sympathisch.
Weil, und ja, ich finde den auch sympathisch, ich finde den auch einen lieben Kerl, aber der ist manchmal dann so überzeugt davon, dass er richtig liegt mit seinen Argumenten und der verkauft einem das dann auch fast auf so eine glaubwürdige Art und dabei weiß er selber halt nichts. Weißt du, so, das hat
aber
Joey
finde,
auch so.
Er lag gar nicht so falsch, wie du es jetzt gerade machst. Also er lag ja nie so falsch. Er hat Echt? Einen Fehler halt gemacht, nämlich er war dann zwischenzeitlich einfach Team Max. Das war aber nicht von Anfang an so. Also er war so 2-3 Folgen lang einfach
der
wirklich.
Er war doch immer komplett auf dem Holzweg. Bei jeder Abstimmung hat er mal für einen Verräter gewählt, außer jetzt dann aus Versehen für Mareike, aber das war ja nur, weil Max ihn dahin manipuliert hat.
Also er war bei Ralf schon, glaube ich, relativ früh auch skeptisch, hat ihn immer wieder so genannt.
Ja.
Aber nee, also ganz klar, natürlich, aber es war ja keiner. Ne? Also keiner hat ja so richtig mal jemanden auf dem Zettel gehabt. Und das liegt einfach daran, dass die das einfach auch gut gemacht haben, wie gesagt. Und Max, der ja schon am Pranger stand und das hat natürlich die Tatsache, dass du Max Kruse bist und jetzt Verräter bist und halt einfach Pokerspieler und Fußballprofi und so und Spitzensportler und diesen Ruf halt hast, das macht ihn natürlich automatisch verdächtig. Und genau deswegen finde ich seine Leistung auch noch besser, weil du halt von Beginn an, er war von Beginn an im Prinzip jemand, wo man genauer hingeschaut hat, als jetzt bei einer Mareike zum Beispiel.
Ja.
Und aus dem Grundverdacht musst du dich erstmal rausarbeiten, weil das wäre für mich als so loyaler mit der größte Hinweis gewesen, dass Max die ganze Zeit
dass
dabei
er noch ist. Drin ist, ja.
Also
das ist mir auch gerade aufgefallen, dass ich dachte, genau das ist nämlich so ein Indiz, wo sie drauf kommen müssten, so von was haben denn die Verräter was? Also wen sollte man rauswählen, weil der sonst zu gefährlich ist? Und wer bleibt aber die ganze Zeit drin und überlebt?
Genau, ich würde das ja nicht so spielen. Also wenn ich Verräter würde, würde ich nicht so spielen, dass ich die Gefährlichsten sozusagen
rauskickst.
Also ich würde es genauso spielen, dass ich nämlich Max drin lassen würde dann bis zum Ende, weil er einfach einen Grundverdacht hat.
Ja.
Aber so wie die Verräter das meistens jetzt spielen seit ein paar Staffeln, ist es ja eben so, also, halt dass die Gefährlichsten rausfliegen. Ne? Weil auch bei Timon Krause zum Beispiel, also damals hätte ich den immer drin gelassen, weil ich ja gesagt hätte, okay, auf den kann ich immer den Verdacht lenken. So als
ja,
Verräter.
Aber der ist auch gefährlich. Ich weiß ja nicht, inwiefern der wirklich Leute lesen kann. Aber ich glaube, der kann halt gut auch Leute überzeugen, dass
ich
er halt
der
weiß.
Also wenn er nicht einen Beweis erbringt für seine Glaubwürdigkeit, aka einen Verräter rauswirft, ist er so lange einfach so krass sozusagen ein unzuverlässiger Erzähler, dass du, wenn der am runden Tisch sagen würde, ich habe hier Max gerade rausgefunden, der hat die und die Bewegung in den Augen gehabt und da weiß ich, dass er lügt, den würde kein Mensch glauben. Weiß ich nicht.
Das weiß ich nicht.
Ich glaube, die würden sagen, okay, wir werfen zuerst dich raus und dann überprüfen wir Max, weil wir ihm einfach nicht vertrauen.
Glaubst du?
Glaube ich, ja.
Nee. Naja.
Also ich glaube, diese Angst ist immer ein bisschen unberechtigt, dass man so Leute dann immer sofort rausschmeißt.
Ja, ich finde, bei ihm ist es schon was anderes mit diesem Elisi-Körpersprache und so. Das finde ich schon ein Vorteil in so einem Spiel.
Also
dass du True-Crime-Podcaster bist oder so. Weißt du?
Ja. Ja, also klar, das ist ja eh immer so ein bisschen, auch jetzt, wenn man an die Werwölfe denkt, ne, wenn man dann hört, das ist irgendwie Cyber-Security-Experte. Ja, okay, was bringt dir das jetzt bei Werwolf? Also, keine Ahnung. Ja, also ich finde es taktisch auf einem höheren Niveau einfach als die letzten Staffeln von den Verrätern aus und das liegt an Max. Also weil die Marke.
Findest du?
Ja, die Marke, aber die Marke Mareike und ich will die gar nicht abwerten, weil die es
ja,
gut
die
machen.
Sind sehr im
aber
Hintergrund.
Die hatten wir schon. Also diese Fälle hatten wir schon von Leuten, denen würde ich das niemals zutrauen und die machen das dann gut. So, das hatten wir einfach schon. Und so einen Max, der jetzt wirklich einfach mal offensiv diese Verräterrolle angeht, das fand ich halt interessant.
Ja, ja, ich gönn's dir ja. Und solange mein RTL die Verräter im Programm lässt, da bin ich doch happy. Wenn das der Selling Point ist, dass Max zum Beispiel ein guter Verräter war.
Wer ist denn jetzt von den Loyalen so dein Liebling?
Mein Liebling? Also ich mag die Anka sehr gerne.
Oh nee, das ist die Schlimmste im ganzen Feld, wirklich.
Ja, jetzt nicht, also mir geht es jetzt nicht darum, es geht mir um Sympathie nur, ne?
Ja,
jetzt
auch
nicht.
Da.
Echt?
Wirklich, nee.
Ach, die ist doch so eine Maus, ich mochte die auch sehr gerne in Seven vs. Wild. Ich finde, die ist einfach so eine sehr ehrliche Haut.
Oh, ich.
Also das mag ich, damit kriegt man mich doch. Du magst die Taktiker natürlich, verstehe
ich. Nein. Ich bin auch für, also ich würde jetzt zum Beispiel,
so
einen Payman oder so würde ich jetzt nicht als Taktiker zum Beispiel bezeichnen da drin, weil der.
Null.
Ja, genau, aber der gefällt mir zum Beispiel sehr gut.
Außer wenn er mal beschuldigt wird.
Nö, finde ich nicht. Ich finde, der wirkt total, also zum Beispiel gegenüber Kati und gegenüber Nina auch, trifft er immer den richtigen Ton. Also der ist maximal genervt von denen, ist aber trotzdem höflich, finde ich.
Das
und schafft es irgendwie,
die
Kontenance zu bewahren.
Ja,
genauso Urs, finde ich auch einen richtig guten
Urs
Auftritt.
Urs mag ich auch sehr gerne. Ja.
Genau, also auch der schafft es irgendwie so, dieses Spiel mitzuspielen, aber trotzdem halt so, ey Leute, wir spielen ein Spiel so mäßig. Und das
der hat halt
einen
kühlen Kopf so.
Genau, und die beiden zum Beispiel finde ich zum Beispiel richtig gut.
Es ist aber auch, eigentlich finde ich es auch schade, dass so Emotionalität immer als etwas Negatives das meine ich jetzt auch nicht nur auf unsere Analyse gerade bezogen, aber es ist ja wirklich so, dass Emotionalität oft ich sag mal, als irrational ist es ja literally, wenn man es so übersetzt, und auch als nicht so glaubwürdig, nicht so professionell und so weiter wahrgenommen wird und also weniger glaubwürdig und so. Und das finde ich eigentlich schade, aber es ist halt so.
Also in diesem Spiel ist es halt leider so, weil es geht halt literally darum, dass Leute dir vertrauen und dass du in der Lage bist, auch deinen Punkt irgendwie überzeugend rüberzubringen. Und wenn halt am Ende dieses Totschlagargument von Anka zum Beispiel kommt, ja, sorry, ich weiß es halt einfach. Ich weiß es halt einfach, dass Hardy ein Verräter ist, zum Beispiel.
Ja, das meine ich jetzt nicht mal. Ja. Sondern ich meine wirklich einfach nur, dass man, und das sind oder jetzt Kyler vielleicht dann einfach in Anführungsstrichen schlechte Beispiele, weil jetzt weder Nina noch Anka halt super strategisch spielen. Man kann ja gleichzeitig emotional reagieren und gute, durchdachte Argumente bringen, die man aber emotional rüberbringt. Und dann verlieren die halt Beispiel, sofort an Glaubwürdigkeit. Das meine ich nur. Das
finde zum Beispiel ich Gabriel schade. Sehr emotional, aber trotzdem trotzdem ist er ein guter Spieler sozusagen.
Ich finde, Gabriel kommt aber nicht so emotional rüber, oder?
Ja, aber das, ja, gut, aber dann sind wir jetzt ja wirklich bei, wer weint und der ist emotional. Und für mich sind die beiden, die halt geweint haben mit Kathi und
ja, Leute, die halt Emotionen zeigen.
Ja, aber beide sind für mich dann zufälligerweise nicht, das eine ist jetzt nicht eine direkte Konsequenz davon, aber beide sind halt keine guten Spieler.
Es ist in dem Fall, Kathi,
muss man auch sagen.
Ja, ich meinte das jetzt auch eher allgemein wirklich bezogen, also dass ich es eigentlich schade finde, dass das direkt auch als sehr negativ oft ausgelegt wird und dass Leute, oder sagen wir mal den Umkehrschluss, dass Leute, die nicht emotional auftreten, direkt seriöser wirken, wie zum Beispiel Payman, der hat ja auch keinen Durchblick, checkt ja auch nichts.
Der wirkt nicht seriös, ich sag das gar nicht, ne? Das findest kommt jetzt du? Gar nicht von mir. Also ich sag gar nicht, mein Ding war ja gerade die Frage nach Liebling, ne? Und da bin ich würde Payman und Urs, die treffen für mich einfach so ein bisschen den Kern von Die Verräter, weil ne, dieses, wir spielen hier ein Spiel, wir sind alle in dieser Kunstfigur sozusagen, dass wir gerade in diesem Schloss sind und so.
Ja, Nina steigert sich halt ultra
rein. Genau, aber Nina, muss man sagen, ist halt auf der anderen Seite das perfekte Casting. Also wirklich so, wer die beiden
ausgegraben
hat und da reingesetzt hat, ist wirklich ein Genie, weil das ist ja perfekt aufgegangen.
Ja.
Und ich finde, sie waren auch wirklich ein interessantes taktisches Element für die Verräter, total, weil am Anfang tatsächlich halt das Ding war, wie Nina dann auch ja gesagt hat, also ne, lass die Zwillinge drin, weil du kannst immer daraus was machen.
Das in ist der ja genau Hinsicht das. Ist Nina jetzt auch nicht 0% auf dem Holzweg.
Nein,
manchmal hat sie ja auch ganz gute Ideen.
Habe ich ja gerade gesagt. Ich finde, Nina war meistens sogar recht, aber sie ist halt absolut absolut impulsiv und dadurch die ganz klare Loyale. Ne? Also sie war sie ist aber ganz klar loyal. Und
ja, und sie kommt aber ja bei ihren Mitmenschen nicht gut an, deshalb.
Genau.
Ich glaube, sowohl im Haus als auch außerhalb. Und das ist
halt der Fehler von den anderen, dass sie halt sagen, okay, ich mag die nicht, deswegen wähle ich die raus. Das ist das Kathi-Hummel-Syndrom. Weil die hatte im Prinzip jeden, den sie mochte, hat sie drin gelassen und jeden, den sie nicht mochte, hat sie nominiert.
Total.
So, das ist halt, das ist wirklich, und da finde ich, das ist dann wieder schlechtes Casting, weil jemand, die hat offensichtlich das Spiel nicht verstanden, sozusagen. Nee. Also ganz klar, und die ist auch keine interessante Person, die man irgendwie manipulieren kann, weil sie ist nicht jetzt naiv im Sinne von, sie ist gutgläubig, sondern sie versteht es einfach nicht.
Ja, das stimmt.
Und das finde ich.
Wo wir gerade über Kathi sprechen, können wir ganz kurz drüber sprechen, über den Moment, als sie so meinte, Mats, ich habe dich gerade Mats genannt. Also, wenn das nicht von vorne bis hinten das war, was da abging bei den beiden, oder? Dass sie einfach ihren Ex-Mann in ihm gesehen hat und das da irgendwie ausgelebt hat. Und vor allem dieses. Dann wärst du schon der zweite Fußballspieler, der mich anlügt. Ja, genau, das passiert hier, Kathi. Vielleicht sollst du mal auf dein Bauchgefühl hören. Ja, denk dir mal. Denk doch mal drüber nach.
Ja, das Ding ist ja, dass sie das ja mit Absicht macht. Also
denkst
sie,
du? Nee, glaube ich nicht.
Natürlich.
Sie will siehst immer das Kalkül in Leuten. Ich denke immer, die laufen wirklich so durch die Welt.
Ja, aber also sorry, aber natürlich macht sie das doch mit Absicht. Sie ist diejenige, also mit was wird sie assoziiert? Sie hat Kampf der Reality Stars schlecht moderiert und sie ist die Ex-Fußballerin.
Und Love Island.
Und Love Island auch mal kurz.
Ja.
Aber sie ist auf jeden Fall natürlich mit Fußball connected. Und sie will natürlich irgendwie im Kopf bleiben. Und ihr Branding ist einfach dieses Thema Fußball. So, und natürlich muss sie dann zu dem einen Fußballer sich hingezogen fühlen irgendwie.
Ich glaube, dass sie da aber auch, also ich glaube, das passiert aber auch ein bisschen. Weil das ist ja ihre Welt gewesen zumindest.
Ja, aber das ist doch nicht, die findet doch nicht automatisch Max Kruse. Was willst du an dem sympathisch finden da in dem Format?
Ja, es geht ja nicht darum, dass sie das sympathisch findet, sondern dass sie wie so ein Trauma-Bond sich angezogen fühlt von dem.
Ja, aber da bin ich ja eher, das ist ja eher fast mal, da sind wir ja gar nicht so weit weg, weil ich sage halt, das ist einfach, also es ist teils sozusagen, ich mache immer den gleichen Fehler wieder, aber gleichzeitig auch, ich muss den gleichen Fehler immer wieder machen, weil das eben meine Rolle ist sozusagen.
Mhm. Ja, wir werden es nie erfahren, ja. Ich glaube einfach weiterhin, dass die Leute einfach so sind. Weil, auch das fand ich spannend, auch Kathi ist in der Villa ja nicht gut angenommen. Da hat sogar der, ich will den Pac-Man die ganze Zeit nennen, da hat sogar der Payman mal kurzzeitig seinen Cool verloren, als er zu ihr meinte, Kathi, wir haben alle schlecht geschlafen. Ja. Ja, ich auch. Ich bin auch nicht gut drauf und so. Weil sie sich anscheinend halt den ganzen lieben langen Tag irgendwie beschwert und
da muss man auch wirklich mal sagen, weil das Format ist ja eben nicht eins, was dann so einen also was überhaupt so Montagen irgendwie dann produziert, wo jemand so unsympathisch rüberkommen soll oder nicht.
Nee, gar nicht.
Aber da haben sie sich das auch mal erlaubt, wo man so dachte, okay, also ne, dann so ein paar Szenen aneinander geschnitten.
Ja.
Also wenn das schon bei Die Verräter passiert, dann muss es wirklich nervig gewesen sein, was die da gemacht hat.
Auch.
Und dann waren die, glaube ich, auch ganz froh, dass sie dann raus war, weil sie hat einfach wirklich immer dieselben Sachen erzählt. Mhm. Sie hat dann auch, ne, das war doch einmal, gab es eben diesen Zusammenschnitt, das war doch nach irgendeiner Challenge, wo sie dann nachts in dem Sarg war.
Wo sie immer wieder so war, oh, ich bin so fertig.
Ja,
oder
genau,
irgendwie so.
Ja, genau. Da haben sie den Schnitt so gemacht.
Und wo dann halt Payment im Auto zu ihr meinte, Kathi, sie richtig unterbrochen hat, als sie dann, ich auch, Kathi, ich bin auch müde, ich habe auch Kopfschmerzen.
Aber ich fand, er kam insgesamt gut rüber.
Payment. Auf jeden Fall.
Also er kam schon sympathisch rüber.
Ja, aber also jetzt ganz brandaktuell ist ja Max rausgeflogen in der letzten Folge und Mareike wurde von Payman aufgeschrieben und dann kniet er sich so vor sie, meine Königin, vergib mir. Also er ist schon aber auch ein bisschen drüber, glaube ich. Es wird nicht so viel reingeschnitten vielleicht, aber er ist so, oder nicht drüber, sondern er ist so ein Schwätzer vielleicht, weißt du, was ich
aber
meine?
Aber er ist auch einer, der einfach irgendwie tickt, das ist eine
Unterhaltungsshow.
Eine Grand Dame auch. So.
Ja.
Also ich finde das nett, also bei Mareike, das muss man, also manche haben sie wahrscheinlich aber nicht so erlebt, aber das ist ja wirklich eine Legende. So.
Was hat die nochmal moderiert mit Kindern, die singen?
Die Super Playback Show.
Ja, Mini Playback Show.
Mini Playback Show.
Ja, genau. Ja, kam gar nicht auf den Namen.
Ja,
wen gibt es denn noch so von den Loyalen? Ich fand Julia war ja deutlich der ausgeglichenere Zwilling. Ich habe mich nämlich bei Nina dann zeitweise auch gefragt, weil sie erinnert mich an eine Person aus meinem Umfeld. Und die ist, glaube ich, so ein bisschen fast so neurodivergent oder so. Also hat sie, glaube ich, mal erzählt. Und dann habe ich mich so gefragt, ob das bei Nina vielleicht auch so ist. Weißt du, dass sie einfach so impulsiv ist und dann ist sie so extrem frei raus und sie meint es aber überhaupt nicht böse. Das habe ich das Gefühl halt bei Nina. Die ist dann wirklich so, die haut ja auch wirklich über die Stränge teilweise.
Das ist
und
wirklich absurd.
Macht dann die
nach
Leute
jeder,
da an.
Nach jedem runden Tisch, immer in dem Moment, wo dann ein Loyaler rausgewählt wurde, immer die Person, die falsch entschieden hat, ach, wie kannst du denn nur?
Ja,
das
total.
Ist ja unglaublich, wie kann man so blöd sein?
Total.
Und das ist wirklich, auch vor allem dann diese Gesichter der anderen immer wieder, Nina als Einzige, die da ausrastet, alle anderen sind so irgendwie traurig und irgendwie denken drüber nach.
Checken,
und so ein Urs ist wieder so, boah, was halt dein Maul jetzt echt?
Und ich frage mich halt, also, und ich sehe dann aber auch dann teilweise halt ganz andere Momente von ihr und ich frage mich da, ob, also, wie das sein kann, dass die beiden da so unterschiedlich sind, dass die Julia halt so viel mehr in sich ruht und dann irgendwie auch, also gar nicht impulsiv ist, weil die sind ja eineige Zwillinge.
Ehrlich gesagt, das war zu wenig, was wir von Julia sehen konnten, damit wir nicht wussten,
ob es auch so ist.
Genau,
ja,
also
okay.
Ich glaube, wir können nicht sagen, ob sie nicht auch so ist.
Ja.
Oder nicht auch diese Seiten hat. Aber Nina, ja, also ich finde, sie ist die best gecastete Kandidatin und ich freue mich sehr, dass sie da dabei war, weil das war super unterhaltsam, fand ich.
Ja.
Also das hat mich sehr unterhalten.
Ja,
wir
der
müssen
Spaß
noch,
ist noch nicht vorbei.
Wir müssen noch über Tine sprechen.
Oh mein Gott, die habe ich schon ganz vergessen, Tine.
Ja, also was für ein TV-Comeback nochmal, oder? Weil Tine Wittler hat jetzt nicht mehr so viel gemacht. Sie war, wie gesagt, nochmal kurz bei Kabel 1, glaube ich, zuletzt zu sehen.
Ja.
Aber also, da hat es toll gemacht, finde ich. Und
die
auf jeden Fall
auf jeden
sich
Fall
angeboten
die,
für weitere Auftritte, finde ich.
Sie hat auf jeden Fall die Jokes strategisch platziert, die Einsatz in vier Wänden Jokes oder die Sprüche.
Ja,
hast
es war genau das Level an
umgetinet und so,
ja, genau, umgewittlert. Es war genau das Level an, ich weiß, wer ich bin und ich mache Gags darüber, aber noch nicht so, dass es jetzt so nervig war.
Ja.
Ne, ja. Es ist ja dann auch mal ein bisschen die Frage, wie schneide ich sie rein, aber sie wurde wirklich sympathisch geschnitten und jemand, der, ne, auch jemand, der hier mit ihren blöden Karten und so weiter, wer dann immer mit den Tarotkarten
auftaucht. Ja, das fand ich eher ein bisschen aufgesetzt, muss ich sagen.
Ja, natürlich war das aufgesetzt.
Sie hat sich aber das halt so extrem vorher überlegt.
Genau, aber ich finde, das ist das Level an Unterhaltungsansatz so. Tine Wittler geht da rein und sagt, ich bin jetzt die Frau mit den Tarotkarten, ich mache das jetzt einfach. Mhm. Und das hat sie überzeugend gemacht und sie wurde auch genau in der Dosis reingeschnitten, wie es dann für mich doch nicht nervig war.
Ja.
Und ich wurde trotzdem gut unterhalten, weil ich dachte, geil, dass mal jemand so, geht immer jemand so ran. So.
Wer ist denn sonst noch so rausgeflogen? Die Tochter von Jürgen Drews war ja sofort raus, oder?
Julina Drews, ja.
Ja, also zweite Folge oder so. Ja. Wer war noch?
Das fand ich übrigens gute Rauswurf, weil auch bei ihr klar war, sie ist einfach eine Loyale. Sie ist. Die müssten viel mehr danach gehen, okay, wer versucht hier tatsächlich rauszufinden, wer es ist.
Ja.
Ne? Und wenn ich mir vorstelle, okay, in Runde 2 muss ein Verräter nicht so sich verhalten wie Jolina.
Ja.
Und deswegen war das Gold richtig und nicht, weil sie ihnen gefährlich wurde,
ja,
sondern weil sie einfach ganz klar eine Loyale ist. Und deswegen konnte man sie gut rauswählen.
Ich glaube, eine Schwierigkeit von dem Format ist, ich habe gerade so drüber nachgedacht, nämlich, und ich dachte, ich glaube, das Format bräuchte eigentlich einfach viel mehr Strategen, damit es so ein bisschen anspruchsvoller ist, wenn du verstehst, was ich meine. Es sind natürlich gerade viele einfach so Personalities dabei, die, glaube ich, so für Einschaltquoten sorgen sollen. Und es wäre natürlich eigentlich geschickter, so vom Unterhaltungslevel, also könnte man auch drüber streiten, aber eine Möglichkeit wäre ja auch, dass man eher nach Strategen wirklich castet. Ja. Und das ist natürlich schwierig, also so viele Leute erstmal zu finden. Und dann musste ich gerade so drüber nachdenken, wie geil wäre es aber auch, wenn ab und zu Leute nochmal wiederkommen würden. Leute, die das Spiel schon mal gespielt haben, die dann eben auch nochmal im Cast sind. Zum Beispiel, entweder weil sie Strategen sind oder einfach, weil sie dadurch schon was gelernt haben über das Spiel, fände ich irgendwie auch, würde dem Spiel noch mal eine Ebene hinzufügen, als so zum Beispiel so viele Jolina Drews damit reinzunehmen, die einfach von vornherein, also ich, wo es irgendwie relativ klar ist, dass die wahrscheinlich jetzt nicht so super strategisch spielt, fand ich irgendwie das, absehbar.
Und da kommen wir wieder zum Grundproblem, einfach, dass es dieses Promi-Format ist in Deutschland, ja, weil genau das machen die ja in UK, also das ist das Geheimrezept, da sind einfach
genügend
gute Spiele, ja, das sind Normalos, das sind einfach gut gecastete Leute, die genau die richtige Mischung an Leuten dann am Ende ergeben und nicht von Beginn an schon so ein Label haben als, ja, das ist ein Schauspieler, der ist automatisch verdächtig, weil der kann ja eine Rolle spielen. So, das macht einfach, ne, das ist genau das Gegenteil von der UK-Version, wo man von Beginn an eben nicht weiß, wer die andere Person ist. Du musst die andere Person kennenlernen, um zu verstehen, wie gut ist sie taktisch und so weiter.
Ja.
Und da ist es von Beginn an, okay, du hast, ne, das ist genau das Gegenteil. Wie gesagt, du hast direkt ein Label auf den Leuten. Der Schauspieler, der Mentalist, der Superschlaue, von hier gefragt, gejagt und so. Mhm. Automatisch sind die Leute verdächtig und sie haben noch nicht mal was gemacht. Die haben noch nicht mal eine Rolle bekommen und die Leute würden sie am liebsten schon rauswählen. Mhm. Und das ist das große Problem, weil ich glaube, was das Problem der RTL-Version ist, ist einfach, du willst zwei Sachen machen. Du willst eben dieses Superschlaue, taktische, strategische und intelligente Format sein, musst aber trotzdem eben für das lineare Publikum, auch für das ältere Publikum und so weiter und für das auch so ein bisschen, was das jetzt auch so ein bisschen nebenbei schaut, musst du eben diese Momente drin haben, wie es jetzt so eben zuhauf drin ist, von wegen, ah, der hat ein Wort komisch ausgesprochen, wir schneiden die Szene dreimal rein und dann machen wir daraus so ein Mysterium und das ist dann, ne, weil du brauchst diese leicht verständlichen Momente und du kannst nicht haben, dass alles dieses 3D-Schach ist, weil das einfach niemand mehr versteht. So, das verstehen am Ende 10% der Zuschauer, wir zum Beispiel, ne, weil wir einfach super Interesse daran haben, an diesen ganzen Intrigen.
Ja.
Aber 90% der Zuschauer schaut das irgendwie so nebenbei, holt sich mal was im Kühlschrank und so weiter. Mhm. Und die brauchen dann einfachere Dynamiken und einfachere Schachzüge sozusagen.
Mhm.
Und das ist eine Sache, da haben die MacherInnen der UK-Show einfach viel mehr Vertrauen in ihr Publikum und sagen, nee, wir können denen auch ein bisschen mehr zutrauen. Es kann auch ein bisschen komplexer sein von den Schachzügen, die da passieren.
Mhm.
Und deswegen, das Rezept wäre, und das sagen wir ja auch schon die ganze Zeit, das Rezept wäre mal eine Normalo-Staffel zu machen und einfach zu sehen.
Die Verräter Normalos.
Genau. Ich würde einfach mal denen auch gerne mal zeigen.
Das normale Haus der Verräter.
Ja, wie das quotentechnisch im Vergleich abschneiden würde Und der beste Beweis ist da Werwölfe.
Ja, die Werwölfe. Das ist natürlich ganz anders produziert, muss man sagen.
Es ist anders produziert, aber es ist natürlich trotzdem super vergleichbar, weil man natürlich da ein viel höheres Komplexitätslevel hat. Also es ist wesentlich komplexer, was da passiert. Einfach, du musst viel mehr aufpassen und auch mitkommen und wirst nicht so an die Hand genommen wie bei die Verräter. Und,
es ist halt viel mehr zum Miträtseln. Das muss man bei die Verräter ja gar nicht.
Nein, aber
nicht.
Es kommt gar nicht drauf an. Ich glaube, es kommt nur auf dieses Level an Komplexität an, was die Leute bereit sind mitzugehen. Und finde ich, und das war der große Versuch, der bei Werwölfe geglückt ist, dass die Leute bereit sind, diese Komplexität mitzugehen. Und die Verräter traut den Leuten immer noch nicht so ganz zu. Die wollen das so ein bisschen auf einem niedrigeren Level halten, weil es eben die größere und auch massentauglichere Show sein soll. Und das, glaube ich, muss man, glaube ich, einfach akzeptieren, weil ich glaube, es wird nicht mehr dieses Format werden, was jetzt so von einem super breiten Mainstream-Publikum zu so einem nischigeren strategisch
das auch gar
coolen
nicht.
Publikum. Ja.
Ich finde es ja auch ein tolles Format, wie es ist. Ich schaue es gerne. Es ist anders als Werwolf oder die Werwölfe, aber wir brauchen das, die Werwölfe ja auch nicht zweimal. Sondern es ist ja schön, dass es sich auch irgendwie unterscheidet. Ich habe auch ab und zu Kommentare gelesen auf Instagram. Da wird ja immer viel diskutiert auf dem Verräter-Kanal. Und ich habe ganz viele Kommentare auch gelesen, die so in die Richtung waren, man soll das doch mal so machen, dass man die Verräter vorher nicht kennt und dass sie dann erst so nach und nach revealed werden und dann mit so Stimmverzerrung. Und ich dachte mir, ja, hallo, guten Morgen, erstens gibt es das Format schon. Und zweitens, ja genau, es gibt das Format schon. Also,
und witzigerweise ist es ja bei Werwölfe, da bekomme ich es ja auch gut mit durch BR, da kommen die anderen Kommentare und sagen, warum verratet ihr denn die nicht? Ja, ich will doch wissen, wer das ist.
Okay, also man kann es also, einfach nie richtig machen.
Beides, ich glaube, der Schluss ist, beides ist interessant für die Leute. Ja. Und die Leute, also
es erhitzt die Gemüter.
Ich kann ja auch hergehen und sagen irgendwie, ja, dann sag mir halt die Lösung bei Wer wird Millionär. Ich will die ja wissen. Natürlich will ich die wissen, aber das ist ja das Game.
Ja,
du musst musst du akzeptieren, dass du einfach die Spannung nicht aushältst oder so.
Ja, genau. Aber so geht es mir auch bei die Wer wird Millionär. Ich bin fix und fertig. Das ist so ein Format, das muss ich durchbinden, weil sonst halte ich es nicht aus. Ich muss es dann erfahren.
Voll, aber ich finde, die Leute sollten einfach ehrlicher zu sich sein und sagen, okay, das ist oft, dann habt ihr es gut gemacht. Ne? Wenn ich da so interessiert bin an der Frage, dann ist es gut gemacht und es ist nicht interessanter sozusagen, wenn ich alle Antworten schon von Beginn an kenne.
Ich finde halt, es macht halt was damit. Ich finde es total spannend, weil ich finde, also emotional positioniert es einen in der Regel. Also, dass wenn du, da gibt es mit Sicherheit auch irgendwelche Studien oder Forschung oder was auch immer, Phänomene zu, dass wenn man in dieses Geheimnis so eingeweiht ist, der Verräter, ist man automatisch auf deren Seite.
Genau.
Und wenn man eher aus der Perspektive ist, ich kenne das Geheimnis nicht, dann ist man eher auf der Seite der Loyalen und will es halt auch rausfinden.
Das war der große Unterschied, den die Verräter so erfolgreich gemacht hat. Deswegen war es in UK so ein Phänomen, weil man in UK noch viel mehr als in Deutschland war ja The Mole jahrelang das Format, was genau das war. Ne?
Ja.
Und da hat man den Mole eben nicht gekannt. Da war es wirklich, und da hat ja der Schnitt auch wirklich alles so regeln können, dass man auch garantiert nicht drauf kommt, wer der Mole ist.
Ja.
Und dann kam die Verräter und hat auf einmal gesagt, nee, wir verraten alles und man ist komplett in der Sicht der Verräter und deswegen und auf einmal hat man geroutet für die Verräter und das war das Interessante, das ist immer noch das Interessante, das ist auch das Geile an die Verräter, dass du wirklich dass man sich wünscht, dass sie noch besser die Leute betrügen,
dass sie
sozusagen
gewinnen.
Und
deshalb finde ich es auch nicht schlimm, wenn die immer gewinnen, weil man ist ja irgendwie dafür.
Absolut, genau. Und ich glaube, und Werwölfe macht eben das Mittelding und sie verraten einen Werwolf, für den man dann routen soll.
Genau.
Und ansonsten ist man natürlich auf Seiten der Dorfbevölkerung.
Weil man
sozusagen
halt literally auf deren Seite steht. Also genau, man hat halt, man identifiziert sich halt damit, ne? Bei den Verrätern ist man halt mit im Konklave dabei.
Ja.
Und bei den Werwölfen sitzt man halt außen vor und muss halt miträtseln.
Ja, teilweise.
Wird halt mit reingenommen.
Also das ist ja das Interessante, dass sie halt diese Perspektive so verschieben. Also dass man dann auch mal eben nachts dabei ist, wenn die Werwölfe
da tagen.
Aber
ja nur aus dieser Sicht der Dorfbewohner, dass man so dann so ein bisschen und
von ganz aber mega geil. Ne? Also ich finde das eben, das ist, finde ich, das Geile auch an Werwölfe, dass sie halt da genau den Mittelweg zwischen The Mole und Verräter gewählt haben.
Haben sie sehr gut gemacht, das Format. Ich freue mich auf die nächste Staffel.
Es geht wieder bald los.
Ja, Gott sei Dank, Leute.
Oktober.
Ja, in einem Jahr wurden wir ja gebläst mit zwei Die Verräter-Staffeln. Das war das Jahr, wo es eben, ich glaube, im Frühjahr oder so die erste Staffel. Und die zweite kam dann direkt an Halloween.
Ja.
Und ich hatte ja gehofft, ab da wird es jedes Jahr so. Aber nein, es gibt jetzt immer nur eine Staffel. Ich glaube, vor Halloween kriegen wir keine mehr. Aber ich freue mich jetzt schon auf die nächste. Ich hoffe, sie kommt. Haben wir irgendwas vergessen?
Ich würde noch dich fragen, halt, was du, also wir haben noch, wie immer, den besten Moment, finde ich immer, die ist immer sozusagen diese Live-Ermordung.
Ja.
In dieser Staffel war es ja keine Live-Ermordung, sondern war es ja diese ganze Sache mit dem Gemälde. Bild, ne, mit dem Gemälde, wo man dann die Namen hingeschrieben hat. Ja. Das ist einfach immer geil. Also man kann, glaube ich, diese Momente nicht so inflationär einsetzen, dass man sich wünschen könnte, jetzt, ja, mach halt mehr von den
jede
Sachen.
Folge.
Das geht, glaube ich, nicht, aber es ist trotzdem geil gewesen wieder. Also dieses Element, dass sie halt die ganzen Leute in den anderen Raum bringen müssen und dann, das war so geil geschnitten auch, muss man sagen, als da, ich glaube, das war Papis.
Ja, der
dass
dann
ein Glas
Papis habe ich auch komplett vergessen. Ja. Das ist so schade, wie schnell man die Leute dann immer vergisst. Das war mein Lieblingsspieler. Das war mein Lieblingsspieler.
Ja, der hat es auch sehr sympathisch gemacht.
Ja. Ja, aber der ist ja leider raus.
Ja. Ja, auch unlucky, ne, dass es ihn bei diesem scheiß Glücksspiel da getroffen hat.
Ja.
Hätten sie sich bestimmt auch anders gewünscht, die MacherInnen.
Ja.
Weil der war einfach
Gold wert.
Ja, der
entertaining.
War, genau, er war
der
auch
hatte, schlau, genau.
Also er wäre vielleicht so ein bisschen der Max Kruse auf Seiten der Loyal gewesen, wenn er da nicht so früh rausgeschmissen worden wäre.
Genau.
Also er war, glaube ich, auch schon relativ schnell auf Max. Ne? Also das war ja, glaube ich, so ein bisschen der größte Max-Gegner.
Ja.
Genau, also das war cool. Ich finde sowieso, dass man sehr gut reingekommen ist in die erste Folge da auch schon. Das war auch immer, glaube ich, ein Problem von Die Verräter, dass, glaube ich, auch woran sie, das können die ja sehr genau nachvollziehen, ne? Nicht nur anhand der linearen Zahlen, ne? Da kann man ja auch sehr gut nachvollziehen, okay, wann schalten die Leute ab, und eben bei Streaming noch viel mehr, da weißt du ja ganz Minuten, Sekunden genau, wo die Leute abschalten. Und ich denke mal, die haben immer schon Probleme gesehen in der ersten Folge, dass sie da einfach, und natürlich auch bei den Missionen, ich finde auch, dass da
bisschen was liegen bleibt, ne?
Immer.
An
also schon immer.
Ja.
Aber sie
vor
sind
allem
besser
dieses
geworden.
Jahr. Findest du?
Ich finde, es ist viel besser geworden, weil ich habe auch das dann immer mir gedacht, die ersten drei Episoden hatten die Missionen immer eine Funktion, auch irgendwie was über die Verräter zu lernen.
Ja.
Also zum Beispiel dieses Schachspiel fand ich zum Beispiel cool.
Ja.
Oder auch, was hatten wir noch? Wir hatten, also überhaupt, wie gesagt, der ganze Start in die Staffel mit diesen Trompeten und also ne, als dann direkt jemand gewählt werden musste.
Ja, mit dem Knopf und so.
Genau, das war, also man hat einfach super früh schon dieses Game losstarten lassen.
Ja.
Und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen.
Ja.
Und auch die mit diesem Buch, was sie dann geschrieben hatten, Wer will Verräter werden?
Ja.
Ne? Dann haben natürlich alle gesagt, dass sie Verräter werden
ist
wollen.
Ist halt blöd.
Genau. Ist ein bisschen blöd, aber es hat natürlich dann trotzdem einen Einfluss gehabt nochmal. Also es wurden schon viele Dinge früh geplantet, die dann auch nochmal später einen Einfluss hatten.
Ja.
Und insgesamt fand ich es da sehr rund. Und man hatte diese Missionen so ein bisschen besser motivieren können, auch wenn sie immer noch zu lang sind und mich immer noch langweilen eigentlich.
Ja, ich finde auch, dass die Missionen momentan einfach extrem viel Sendezeit auch einnehmen. Ich hatte das Gefühl, dass in früheren Staffeln mehr auch einfach Gespräche geführt werden.
Nee, das täuscht.
Echt?
Das täuscht wirklich. Die Missionen sind auf jeden Fall weniger geworden, also definitiv, aber sie machen sie halt immer noch.
Die Gespräche meinst du?
Nee,
sind weniger geworden?
Nee, die Missionen sind kürzer geworden,
echt?
Definitiv.
Ich habe das Gefühl, die Folge besteht eigentlich nur aus Mission 1, Mission 2, dann reden die 5 Minuten und dann geht's in einen runden Tisch.
Nee, also die waren schon viel länger. Also wenn ich da an Sachen denke, wo die da auf irgendwelchen Seen rumgehen.
War dann aber die Folge länger? Einfach allgemein?
Die Folgen waren vielleicht einen Tick länger sogar. Aber es ist, also definitiv sind die Missionen kürzer geworden.
Ich hatte das Gefühl, es gab einfach mehr Dynamik drumherum, gerade wenn ich an die Staffel mit Irina und Pommes denke. Da hatte ich das Gefühl, da wurde immer so viel geredet und so viel gerätselt und so wirklich aber sich Gedanken gemacht und ausgetauscht. Und das finde ich sehr, also es kommt mir zumindest irgendwie schwach rüber, diese Staffel, dass ich immer so denke, ach, bei diesen Gesprächen, da kommt doch nicht so richtig was Spannendes bei rum. Ich meine, jetzt wurde angeteasert, dass wohl Ralf sich verplappert in der nächsten Folge und das ist wohl dann mal ein bisschen spannend, halt was in diesen Gesprächssituationen da im Schloss passiert. Also das ist doch mit Sicherheit weniger geworden, oder? Die ganze Zeit, dann hatten sie nach dem Frühstück, saßen sie dann nochmal im Salon, haben alle geredet und zwischen den Missionen saßen sie in irgendeinem, und es gab auch viel mehr so Situationen wie, und jetzt gehen sie in irgendeine Schatzkammer und dann wird ein Schild gezogen und dann reden sie da alle.
Das ist zum Glück weniger geworden, weil ich finde, das war immer super viel, für nix irgendwie. Also dann wurde tausendmal in der Zeitlupe gezeigt, wie die da in die blöde Schatzkammer gehen und ihr Schild rausholen. Ja, so, also ich finde, das ist schon alles ein bisschen zielgerichteter und ich glaube, dass man einfach schneller erzählt, ziemlich viel schneller erzählt jetzt als im Vergleich zur ersten Staffel damals noch.
Ja.
Und ich glaube, da zum Glück leiden da vor allem die Missionen drunter, aber auch ein bisschen von dem Diskussionspart schon, weil sie, glaube ich, insgesamt einfach ein bisschen zügiger erzählen wollen.
Ja, okay.
Es gibt, glaube ich, auch schneller, also mehr von den runden Tischen. Also grundsätzlich, ich glaube, sie haben da einfach auch die Dosis ein bisschen erhöht.
Ja, das glaube ich auch.
Mehr rausfallen.
Der ist echt ein Drittel der Erfolge oder so, glaube ich, der runde Tisch und dann das bisschen, wo sie noch in Konklave sind.
Ja, also das war ganz cool. Ansonsten hatte man, wie gesagt, also ich glaube, für das erste Viertel hat sehr Tine, finde ich, auch dann dominiert. Bei mir war einfach ein interessantes Element und sympathisch. Und man hatte dann nicht mehr diese High-Concept-Sachen, wie dass da irgendwie jemand, dass sie dann 1000 Stationen hatten bei den Missionen, wo dann irgendwie jemand was vorgesungen hat und dann hat er eben nachgesungen, sondern es geht, meiner Meinung nach ging das schon zügiger. Mein Problem ist nur, dass sie meistens nicht gut motiviert sind, also dass man das nicht anmoderiert hat, in dieser Mission geht es darum etwas, also diese, ne, jetzt zum Beispiel die Mission mit diesem Schwarzpulver war zum Beispiel sehr gut, weil man dann halt ganz klar manipulieren konnte und das macht sogar Sinn für die Verräter, da was zu manipulieren.
Ja.
So, und angenommen, ne, man hätte jetzt gehabt, dass irgendwie Ralf und Mareike so ein Zweierteam geworden wären, hätten die einfach da hingehen können zur Schatztruhe und sagen können, okay, hier, wir legen uns kurz hin und kommen dann wieder zurück und oh mein
Total.
Gott, das wäre auch geil gewesen. Ne?
Ja.
Und jetzt hatte man aber auch halt so Momente, wie zum Beispiel mit Nina und Ralf, ne, wo sie dann meint, hier irgendwie, ich habe da gesehen, du hast da nicht das Ding vollgeladen. Und so sind ja die Missionen motiviert. So machen sie auch Spaß, weil man denkt, okay,
was reininterpretieren.
Man kann hier was rein. Es hat eine Funktion für das Spiel und es ist nicht nur, um diese scheiß Silberschatz aufzufüllen, was mich einfach null juckt halt.
Was auch, glaube ich, da drin so gut wie niemanden juckt, außer vielleicht die Verräter.
Ja.
Ja.
Naja, ich glaube, also natürlich gewinnen die dann Geld so, aber es ist auch das, ne, auch da wieder. Normalos haben eine wesentlich höhere Motivation, dieses Geld zu gewinnen.
Das stimmt, dieses Geld, weil sie nicht eh schon eine viel höhere Gage als diese Gewinnsumme mit nach Hause nehmen.
Ja.
So, ja. Ja, ich habe halt das Gefühl auch gehabt bei diesen Missionen, dass zum Beispiel die Loyalen, die sind dieses Jahr sehr so, wir spielen fürs Team. Und dann nehmen sie zum Beispiel das Schild nicht, weil es ist ja wichtiger, dass wir 30 Sekunden fürs Team oder, weißt du, solche Moves, also die sind halt sehr so auf diesem, wir sind alle sehr korrekt. Und das, finde ich, macht es ein bisschen langweilig. Es ist okay, wenn ein paar davon drin sind, aber ich hatte es war ja nur Papis gefühlt und Ralf hat komplett unnötig dieses Schild genommen. Hat ihnen natürlich irgendwie Einblick gegeben darin, dass andere kein Schild hatten. Aber nur Puppies hat ja dann im Nachhinein gesagt, oh shit, hätte ich das gewusst, dann hätte ich lieber ein Schild genommen. Ich hätte mich lieber gerettet.
Ich glaube, es wird halt umso attraktiver, solche Moves halt zu machen, weil du weißt, wir befinden uns auf einem Komplexitätslevel, wo mich das automatisch sass machen würde, wenn ich das Schild jetzt nehme. Klar,
sass macht?
Ja klar.
Ich finde, das macht einen überhaupt nicht sass, wenn man das Schild nimmt, weil man will sich ja schützen. Hat einen Anreiz,
voll,
sich zu schützen.
Voll, aber genau, wenn man tiefer drüber nachdenken würde, würde man genau das merken. Aber es hat ja genau das gemacht. Also, dass halt Leute sagen, warum hat er das Schild jetzt genommen?
Genau.
So, das ist ja automatisch so, die Leute denken gar nicht drüber nach, was das halt bedeutet.
Genau.
So, also,
weil
ich
sie
fand's
so
geil,
oberflächlich so denken, aber wir sind doch hier fürs Team.
Genau.
Ja.
Genau.
Hä, Leute?
Ja, eben nicht, genau.
Ja.
Wir sind da dafür da, um die Verräter zu enttarnen und um lange natürlich im Spiel zu bleiben.
Ja.
Natürlich willst du ein
Schild
haben.
Man will sich safen, man will die Nacht überleben und
genau.
So. Ja.
Und deswegen, aber auf dem Niveau sind wir einfach bei die Verräter nicht, dass alle
Aber nur
Leute,
in dieser Staffel, meinst du?
Nee, finde ich nicht. Ich finde, das war schon immer so, dass Leute schon immer das Spiel als so, und das ist nicht nur ein Verhälterproblem, sondern es ist deutsches Reality-Fernsehen, das
nicht strategisch genug.
Dass Strategie automatisch bedeutet, dass man böse ist. Das ist ja immer mein Take, dass wenn auch nur du bist zu strategisch, ist automatisch ein Grund, jemand rauszuwählen. So. Ja. Und das ist eigentlich kein Grund. So. Also per se, Strategie kann ja auch zum Guten verwendet werden.
Ja.
Und mir zu helfen auch.
Ja.
Und das ist, glaube ich, eher so der Hintergrund, dass man irgendwie denkt, okay, sobald mal jemand einen Move pullt, der erstmal nur mir
dient,
dass es automatisch einen Zass macht. So.
Ja, ja. Ja. Es macht einen, weil viele Leute halt da halt von Sympathie getrieben sind.
Ja.
Die finden die Person dann ein bisschen unsympathisch.
Das ist mein Take mit Anker und so zum Beispiel. Ja. Ne? Also so, genau. das halt, oder Kathi, ne? Die hat das eigentlich hauptsächlich gemacht, dass sie halt gesagt hat, okay, ich finde eine Anker, also sie hat dann immer Anker gewählt, obwohl sie offensichtlich kein Verräterin ist. So verhält sich ja keine Verräterin in der Welt wie sie. Aber sie hat gesagt, nee, ich finde, es muss ja eine Frau sein, Punkt 1, der komplett aus der Luft gegriffen ist. Und Punkt 2, weil sie hat ja davor was gegen Kathi gesagt und deswegen muss es natürlich Anker sein.
Dass da auch nicht einmal jemand sagt, in der letzten Staffel waren es nur Frauen, was, wenn es diese Staffel nur Männer sind. Ja. Dass es nicht einmal fällt, zum Beispiel.
Ja.
Naja.
Okay, das waren die Verräter.
Ja, wir haben jetzt echt lang gequatscht, oder, über die Verräter.
Ja, aber das hat sie auch verdient.
Also, ja.
Ich habe noch ein paar News vorbereitet. Nämlich zum Beispiel zum Heidi-Fest.
Oh mein Gott, von Heidi Klum?
Ja.
Ich bin in einer großen Kaulitz und Kaulitz-Phase gerade. Okay. Also nicht Kaulitz und Kaulitz, die Serie, sorry, das klang jetzt so.
Kaulitz-Phase.
Kaulitz-Hills, genau. Ich höre den Podcast gerade extrem gerne.
Und die Show im Fernsehen schaust du nicht?
Habe ich noch nicht geschaut. Okay. Habe ich noch nicht die Zeit gehabt.
Ja.
Aber deshalb bin ich ganz Ohr beim Heidi-Fest.
Naja, das Witzige beim Heidi-Fest.
Sind wir eingeladen?
Wir sind leider nicht eingeladen.
Das verstehe ich nicht.
Ich auch nicht. Also so wie ich seit Jahren hier immer wieder sage, dass ich die Wiesn ja hasse, aber dass ich sämtliche Sendungen über die Wiesn ja total feiere.
Hast du eine Lederhose?
Nein.
Boah, das finde ich krass, weil du bist ja Urmünchner.
Ja.
Bist du Urmünchner, weil du kommst ja nicht aus München?
Ja, bin ich.
Okay. Und dass du dann keine Lederhose hast, ich finde es ja sympathisch.
Ich auch.
Ja, aber ist auch selten hier. Ja.
Ja, es ist aber so.
Warst du schon mal auf dem Oktoberfest?
Ich bin jedes Jahr eigentlich aus der Wiesn, aber ich gehe halt immer einmal drüber, wie so ein Tourist.
Ja, aber ich meine jetzt in so einem Bierzelt, du hast ja auch noch nie Bier getrunken, deshalb bist du da komplett fehl am Platz. Ich sag's dir, du würdest von hinten aus den Latschen kippen. Wenn du da einmal wärst in so einem Bierzelt, ich war ja einmal da, mit der Arbeit wurde ich eingeladen.
Problem ist ja nicht, dass ich nicht weiß, was da passiert.
Aber ich schaue mir jede einzelne Doku über die Wiesn an. Okay, du hast, aber mit eigenen Augen, wenn du direkt daneben stehst, Leute.
Habe ich auch schon.
Soll ich hier meine Wiesn-Anekdote, haben wir kurz Zeit dafür? Dann kann es weitergehen übers Oktoberfest. Also ich war nur einmal in meinem Leben, ich habe ja auch mal in München gewohnt, war ich einmal in meinem Leben auch auf dem Oktoberfest. Da hat die Arbeit uns einen Trip hinspendiert. Wir haben die Eintrittstickets bekommen. Wir haben so Feschbarplatten wurden da bestellt. Da wurden uns die Tickets ausgehändigt. Wirklich, es gab Bier bis zum Abwinken ohne Ende. Nicht nur haben meine ganzen Kollegen angefangen, miteinander rumzumachen. Fun Fact, ich habe ja jetzt die Firma nicht genannt, deshalb. Aber ihr wisst, wer ihr wart. Da war ich schockiert, weil ich dachte, was ist denn jetzt hier auf einmal los? Meine Güte. Und dann stand wirklich einfach so ein Paar mittleren, oder ich weiß nicht, ob die ein Paar waren, eine Frau und ein Mann mittleren Alters standen neben mir. Und der Typ hat der Frau so wirklich komplett einmal unter den Rock in die Strumpfhose rein an den Arsch gekrapscht. Was man halt gesehen hat, also man muss sich das ja vorstellen, einfach so logistisch. Ja. Dass dieses Dirndl komplett einmal hochgehoben werden musste, damit man dann einmal von oben so in die Strumpfhose rein. Da stand diese Frau wirklich in so einem Bierzelt. Es ist auch hell, es ist taghell, es ist ja auch um 10 Uhr Feierabend, es war nicht so spät. Wurde dieser Frau da am Arsch rumgekrapscht, die hat das alle nicht interessiert. Das ist Sodom und Gomorra da, die Leute, die drehen durch. Das ist eine Orgie in diesen Bierzelten. Ich sag's euch.
Ja, naja. Ich glaube, das ist ungefähr auch die Aftershow-Party vom Heidi-Fest 2025 gewesen, aber jetzt war die Frage, kommt das jetzt nochmal? Ne? Weil letztes Jahr wurde das gefeiert und es war ein absurdes Spektakel. Also wirklich, ne, wenn man sich das anschaut, das ist ja wirklich durchgeknallt gewesen, einfach was da passiert ist. Mit Heidi, die da gesungen hat und mit Marianne und Michael und wer da alles da war und irgendwelche. Also
Turm. Ist es in München eigentlich?
Ja, ja, im Hofbräuhaus. Die haben ja extra das Hofbräuhaus gemietet dafür.
Ja, aber dann verstehe ich erst recht nicht, warum wir nicht eingeladen sind. Das ist mein Goal fürs nächste Jahr. Nee,
ich will da absolut.
Also dass Kaulitz Hills uns als Podcast-Kollegen da einlädt.
Nein. Gut. Also, jetzt hat dann ProSieben angekündigt, in diesem Jahr wird es kein Heidi-Fest geben.
Nein. So,
und dann hat.
Ist das von ProSieben gehostet? Warum haben die das angekündigt? Ist das von ProSieben gehostet, das Heidi-Fest? Ist das eine Fernsehshow?
Was?
Ich dachte, das wäre einfach ein Event.
Hä?
Ist das eine Fernsehshow?
Letztes Jahr, wir haben ja hier im Podcast auch drüber gesprochen.
Nein, ja, nicht mit mir, da war ich noch nicht da.
Da warst du schon da, weil wir natürlich immer, also wir haben ja Sommerhaus gemacht und dann kam das Heidi-Fest im,
ja,
im
aber
Oktober, September.
Das habe ich nicht mitbekommen.
Ja, das hast du offensichtlich.
Das ist das Heidi-Fest eine Fernsehshow?
War letztes Jahr eine TV-Sendung,
ach, du
die
Jemine.
Lief bei ProSieben live. Ach,
ich dachte, das ist eine Party.
Live 20.15 Uhr. Heidi Klum hat eine Show moderiert, die im Hofbräuhaus stattgefunden hat.
Und hat sie alle einfach abgefüllt und das wurde live übertragen.
Die ganze Zeit im Prinzip gesungen und getanzt und es war halt wirklich absurdes Fernsehen.
Ja.
Das war halt so die Passion 2000, also die Passion plus 2025 auf der Wiesn quasi.
Die Passion, darf ich ehrlich sagen, weiß ich auch nicht ganz, was das
ist. Schau dir die letzten 320 Folgen, hör sie dir einmal an von Fernsehwahl, dann bist du auf Stand. Aber auf jeden Fall hat ProSieben jetzt gesagt, weil sie dann wurden gefragt von Journalisten, findet das dieses Jahr auch statt. 2026 gibt es das nochmal, das Heidi-Fest 2. Und ProSieben hat gesagt, nee, wir machen das dieses Jahr nicht. So, und dann kam ein paar Tage später RTL und hat gesagt, wir verpflichten Heidi Klum und machen das Heidi-Fest auf RTL.
Ja.
So. Und jetzt, das ist natürlich, also das ist extrem krass, ne? Weil Heidi Klum seit 20 Jahren bei ProSieben fest ist und auch ganz klar, dass der einzige Sender ist, auf dem sie stattfindet. Jetzt dass RTL sich jetzt Heidi Klum schnappt und
haben
sagt,
sie ja mit Stefan Raab auch schon gemacht.
Also da kam das ja auch sehr stark von Stefan Raab, muss man sagen, und nicht unbedingt nur von RTL. Das würde ich jetzt mal beim Heidi-Fest nicht unbedingt vermuten.
Und Elton doch auch, oder? Elton ist doch mittlerweile bei RTL.
Elton ist bei RTL, ja.
Ja, und der war auch eine ProSieben-Pflanze früher.
Genau, und jetzt holen sie sich da das Heidi-Fest. Und ich würde auch behaupten, dass, weil es klingt jetzt gerade so, als hätte ProSieben gesagt, wir machen das dieses Jahr nicht.
Weil es sich nicht gelohnt hat oder so.
Also ich glaube, es hat sich massiv gelohnt für ProSieben, weil das eine, also wieder auch hier, verhältnismäßig billige Show war und absolut jeder hat darüber gesprochen letztes Jahr.
Aber warum machen sie es dann nicht nochmal?
Naja, weil RTL gekommen ist und mehr geboten hat.
Ah, denkste.
Also ziemlich sicher.
Also dass es gar nicht die Entscheidung von ProSieben war.
Genau, also ja, okay. Dass ProSieben das auch sehr gerne gemacht hätte nochmal, ja, weil wie gesagt, ja, das hat einfach, jeder hat darüber gesprochen, jede Zeitung hat darüber berichtet und so weiter.
Boah, warum habe ich das nicht geschaut? War. Das ist ja unglaublich.
Kann man, glaube ich,
lebe ich hinter einem Stein.
Noch online schauen. Und deswegen, glaube ich, hat RTL gesagt, okay, wir haben jetzt eben seit zwei Jahren jetzt oder drei Jahren nicht mehr die Passion gehabt. Wir brauchen aber so einen Hit.
Ach, die Passion läuft auf RTL.
Ich kann jetzt nicht von hier ganz anfangen.
Ich dachte, Alexander Klavs spielt in dem Musical die Passion oder sowas in der Art.
Ja, auf RTL.
So,
ja
gut, dann bin ich halb informiert.
Du bist wirklich nicht mal halb informiert, das war Viertel informiert oder Achtel informiert. Naja, auf jeden Fall hat RTL jetzt ProSieben das Heidi-Fest weggeschnappt. Ich glaube, so kann man das sagen.
Mhm.
Und das wird am 17. September ab 20.15 Uhr dann zu sehen sein.
Mhm.
Und jetzt kommt aber das Ding, weil an diesem Abend, ich glaube dann Fußball, Europa League, genau, Europa League läuft bei RTL. Und dann hat man jetzt natürlich eine schwierige Situation, aber für RTL natürlich gar keine schwierige Situation, weil man findet natürlich eine Lösung dafür, weil man sagt, wir senden die ersten 25 Minuten vom Heidi-Fest auf RTL und wechselt dann auf RTL Plus und sagt halt, okay, den Rest kannst du nur bei RTL Plus
live
gucken.
Dann bei RTL
Plus. Live bei RTL Plus gucken. Und das ist
dass
halt,
sie das dann da so teuer eingekauft haben.
Naja, weil sie
wenn
halt,
es nicht mal senden können.
Aber sie können es ja senden bei RTL Plus. Und das ist ja für die viel wertvoller, ne? Wenn genügend Leute die 6,97 da sich extra dafür holen. Das ist ja das Einzige, was zählt, ne? Dass Leute das Abo sich holen.
Nur fürs Heidi-Fest.
Ja.
Es hat doch eh schon jeder in Deutschland RTL Plus, oder? Erinnert ihr euch dran, als RTL Plus 2,99 gekostet hat, TV Now damals noch, never forget.
Ja,
gute Zeiten.
Ja. Es ist Genau, es ist ein kleiner Coup auf jeden Fall, der da RTL gelungen ist. Mhm. Aber wie du schon richtig gesagt hast, das ist ja nicht zum ersten Mal so. Und diese Coups haben in der Vergangenheit auch nicht immer funktioniert. Nee, deswegen
würde ich auch sagen. Haben sie ordentlich Geld versenkt.
Ja, ich glaube, Heidi Klum und Produktionsfirma können sich freuen, weil die konnten dann das jetzt für das, also für, wahrscheinlich für das Doppelte irgendwie in diesem Jahr irgendwie produzieren, weil, ja.
Oh, ich hoffe, Tom und Bill tauchen da auf.
Ja, haben sie doch letztes Jahr schon.
Ja, das weiß ich ja. Das habe ich, glaube ich, auch gesehen. Ich glaube, Heidi hatte so ein rotes Dirndl. Ich habe da schon so kleine Snippets auf Instagram gesehen, aber ich wusste nicht, dass das live im Fernsehen übertragen wird.
Ja.
Ich habe aber auch keinen Fernseher, muss man dazu sagen. Also, ich habe nur Online-Zugang zu allem.
Auch da kann man ja RTL das
Ja, stimmt. Programm live schauen. Sehen, hast recht, genau. Ja.
So. Dann passend zu allem, passend vor allem zu Die Verräter, die Werwölfe kommen ja ab dem 24. September dann zurück.
Oh, das wird ein guter Herbst, Leute. Seid ihr auch schon der Herbstmut? Er lässt uns nicht im Stich, der Herbst.
In der Mediathek. Wöchentlich gibt es dann jeweils 4 Folgen auf einen Schlag.
Boah,
und
Hammer.
Und dann, naja, es ist, also letztendlich, glaube ich, ist es exakt so viel wie bei Die Verräter. Ne, wenn du halt 4 Folgen pro Woche kannst du ja auch, also letztendlich ja, 2 pro Woche. Und also naja, du kommst auf jeden Fall auf ein bisschen, also ein bisschen schneller geht's dann, aber du musst halt auch, dann hast du schon heftige Cliffhanger, glaube ich, dann auch.
Mit Sicherheit.
Und jetzt ist auch eine lineare Ausstrahlung geplant und das ist interessant, weil es wo ganz woanders läuft, wo man es gar nicht vermuten würde. Oh. Und zwar, also natürlich im ersten, aber ab dem 24. September um 18.50 Uhr, also am Vorabend, eine Woche später dann also am Vorabend, ne? Und das ist ja total unüblich.
Das war ja früher ein geiler Sendeplatz.
Es ist immer noch ein geiler Sendeplatz, weil es natürlich vor der Tagesschau und allem drum und dran ist und zwischen den ganzen Soaps und so.
Weil natürlich 20.15 Uhr ist ja die legendäre Uhrzeit, ne? Wo dann so Hauptsendeplatz. Aber ich würde arguen, dass früher, zu unserer Zeit, ne? Früher, als wir noch jung waren, will ich damit sagen. Ich will gerade einen kleinen Boomer-Joke einbauen. Aha. Da, also als wir Kinder und Jugendliche waren und man halt Fernsehen noch geschaut hat, weil es noch kein Streaming gab, da war das Vorabendprogramm so geil. Also wirklich diese Stunde zwischen 7 und 8, da liefen so geile Sachen und es war einfach eine geile Zeit am Tag. Man hatte ein kleines Abendessen schon gegessen. Ja, okay, aber ich habe halt keinen Fernseher mehr und deshalb ist mein Leben nicht mehr so eingeteilt. Aber früher war es das. Früher war mein Leben, so als Kind war es eingeteilt, um 20.15 Uhr mussten wir nämlich ins Bett. Und deshalb war zwischen 7 und 8 war die Spaßzeit. Ja, da kamen die geilen Formate, hat man ein bisschen Fernsehen gucken können. Es war dann ja abends geil. Deshalb irgendwie, ich finde, es ist die perfekte Sendezeit.
Es ist immer noch die beste Sendezeit und es laufen immer noch dieselben Sachen in unserer Jugend.
Also muss man wieder einschalten.
Es läuft immer noch das perfekte Dinner.
Das perfekte Dinner.
Die ganzen
Beispiel,
Sachen laufen ja immer noch. Deswegen in der ARD läuft immer noch das Gleiche. Außer eben jetzt. Und das ist eben die große Überraschung hier, dass es eben zu so einer Sendezeit läuft. Und deswegen, finde ich das mal ganz aufregend, dass man eine ganz andere Programmfarbe mal am Vorabend eben sendet.
Ja.
Also es gibt in dieser Staffel eine Rechtsanwältin, einen Polizist, eine Psychologin, einen Ex-Geheimagenten unter anderem. Und sie kämpfen mit ganz neuen Rollen, also es gibt ja auch neue Rollen dann in dieser Staffel, darum, die Werwölfe zu finden. Und genau, das sind die Verräter, das sind die Werwölfe ab dem 24. September. Dann haben wir natürlich das Sommerhaus, was zum Glück jetzt schon früher öffnet.
Da gab es ja dieses Jahr auch einige Regeländerungen, hast du es gesehen?
Habe ich gesehen, ja. Da bin ich auch gespannt. Es klingt jetzt noch ein bisschen abstrakt.
Ja, fand ich auch.
Aber also man hat was daran geändert, wie die Spiele, glaube ich, wie die Spiele ablaufen. Ne? Es ist
ja eher wie so man sich safen kann und so eher.
Ja, ich glaube aber auch.
Und wer überhaupt spielen kann.
Genau, ich glaube, es liegt eher daran, dass man so ein bisschen das Ganze entschlacken will mit den Spielen.
Okay.
Weil es klingt für mich danach, dass eben einfach, ne, wenn je mehr Paare antreten, desto länger dauern die Spiele. Das ist ja klar. Und jetzt scheint es ja so zu sein, dass zwei Paare überhaupt nicht antreten können.
Die Schichten abkürzen.
Also es gibt zwei Trielle sozusagen.
Ja.
Und dann kann immer ein Paar jeweils gar nicht antreten.
Ja.
Was ja heißt, es treten immer nur 4 Paare dann in den Spielen an, wenn ich das richtig verstehe.
Nee, 6. Also, oder ist das Triell, alle treten auf einmal an?
Nee. Ja, das Triell heißt meiner Meinung nach, also das Triell gab es ja auch schon. Also es gab ja auch schon diese Vorentscheidungen dann in den späteren Folgen meistens. Mhm. Wenn es dann eben nur noch drei Paare sind. Mhm. So. Aber also für mich klingt es danach, als wollte man das ein bisschen einfacher im Schnitt gestalten, weil zwischen 8 Paaren hin und her zu schneiden im selben Spiel war ja manchmal eine Herausforderung und auch ein bisschen eintönig. Wenn du erst Gruppe 1 geht zum selben Spiel, Gruppe 2 geht zum selben Spiel und es passieren die selben Gags und so weiter. Mhm. Und ich glaube, das wird man so ein bisschen entschlacken dadurch.
Ja.
Und natürlich auch hoffentlich so ein bisschen zusätzlich Druck reinbringen, weil man ja jetzt auch sich, also gar nicht erst zum Spiel zugelassen werden kann, was auch nochmal vielleicht spannend sein könnte. Also ich glaube, man hat sich dabei schon was gedacht, aber es klingt gerade noch ein bisschen abstrakt auf jeden Fall.
Ja, man muss es dann mal in echt sehen.
Ja, und los geht's dann jetzt noch im August bei RTL Plus.
Krass.
Am 25.
Ja, dazu wollte ich auch noch sagen, da wollen wir diesmal versuchen, dann wieder wöchentlich das abzuhandeln.
Ja, schon. Also ja, natürlich, das muss das Ziel sein. Wir wollen das schaffen.
Ja, gut. Weil die haben ja auch immer sehr lange Folgen, wie ich mich erinnere, beim Sommerhaus.
Stimmt. Ja,
also,
wir kriegen das schon hin.
Fände ich gut.
Wir kriegen das schon hin.
Gut.
Dann gibt es auch noch eine neue Strategieshow im ZDF, nämlich Terrain, Battle of the Flags. Und das ist eine Show, die dann ab dem 24. September ebenfalls, ich glaube am selben Tag wie die Verräter, dann in der ZDF, im ZDF-Mediathek, die ja nicht mal ZDF-Mediathek, sondern einfach nur ZDF-Streaming-Portal heißt. Und das ist eine Show, die von Fresh Torge zusammen mit einer Produktionsfirma gemacht wurde.
Oha.
Bist du Fresh Torge?
Ich kenne natürlich Fresh Torge als YouTube-OG.
Aber du bist schon jemand, der ganz früh auch diese YouTube-Zeit mitgemacht hat.
Dennis, habe ich dir das noch nie erzählt, den lustigsten Funfact über mich?
Was denn?
Ich bin wirklich auf YouTube, seit es YouTube halt in Deutschland gibt. Und früher die Außenseiter, ist das den Leuten ein Begriff? Klingelt da was bei dir?
Ja.
Habe ich dir schon mal erzählt, die Geschichte?
Nee.
Ja, die Außenseiter war ein riesiger YouTube-Channel. Wahrscheinlich, ich glaube, der erste Channel, der in Deutschland 1 Million Subscriber hatte oder so. Mhm. Und die hatten so.
Vor YTT.
Ja, genau. Und die hatten ein Gewinnspiel für ein MacBook Pro in so 2000, keine Ahnung, 10 oder 12 oder so. Ich war da ziemlich sicher 14 Jahre alt. 13, 14 Jahre alt, sowas in dem Dreh. Vielleicht auch 15. Mhm. Und die hatten eben, wie gesagt, ein Gewinnspiel. Man konnte ein MacBook gewinnen. Man sollte einfach nur einen Kommentar hinterlassen unter einem Video, warum man dieses MacBook gewinnen sollte. Und zu dem Zeitpunkt konnte man auf YouTube noch Videoantworten hochladen. Also da konnte man so Videos anhängen und das war dann so als Videoantwort. Und ich habe dann eben als 14-jähriges kleines Mädchen ein Video darüber aufgenommen. Man muss dazu sagen, als Hintergrundwissen, wir hatten da gerade einen Computer bekommen. Das war so ein ganz alter, ausrangierter von irgendwem sonst. Und mein Bruder ist leider wirklich schon immer sehr gut darin gewesen, Dinge kaputt zu machen, mein kleiner Bruder. Und er hat innerhalb kürzester Zeit diesen Anschalter von diesem Computer, diesem Tower-Computer, kaputt gemacht. Und deshalb musste man den immer kurz schließen, um den anzuschalten. Und dann habe ich eben mit 14 so ein Video aufgenommen, wie ich diesen Computer kurz schließe und meinte so, ja, deshalb sollte ich das MacBook gewinnen, weil ich muss meinen Computer immer kurz schließen. Und innerhalb, noch an diesem Tag, haben die mich dann angeschrieben, dass ich das Gewinnspiel gewonnen habe.
Geil.
Und daraufhin habe ich dann, also nicht nur habe ich dadurch einen Computer bekommen, was für mich extrem krass war, ich hätte mir das niemals, niemals, nie leisten können.
Mit 14.
Ja, mit 14 sowieso nicht, aber ich habe damit später, bin ich dann an die Design-Uni, ich habe ja Grafikdesign studiert, ich hätte mir das auch da nicht leisten können zu dem Zeitpunkt. Ich hatte dann halt diesen MacBook, den ich brauchte fürs Studium, dadurch, was echt toll war. Und ich hatte den wirklich, ich glaube, 8 Jahre oder so habe ich den benutzt, bis es wirklich gar nicht mehr ging und die ganzen Adobe-Programme darauf nicht mehr liefen. Und den habe ich aber immer noch, in meinem Schrank liegt der. Und vor allem habe ich damals dann auch angefangen, YouTube-Videos. Ich habe dadurch auf einen Schlag Abonnenten halt bekommen und hatte dann auch ziemlich viele Aufrufe auf diese ersten Videos. Das waren dann schon so 50.000 Aufrufe oder so, was damals ja schon auch ziemlich viel war. 2000, wann auch immer, keine Ahnung. Und habe dann aber damit wieder aufgehört, weil ich einfach zu schüchtern war, dass andere Leute, also in der Schule haben dann Leute dumme Kommentare gemacht, ich glaube, das ist auch ganz normal und ich habe das einfach nicht ertragen und dann habe ich wieder damit aufgehört. Aber da hat meine YouTube-Karriere eigentlich begonnen.
Ja, du bist eigentlich so ein Star des Early Internets. Also
wirklich, ist fast so, ja. Wie,
es ist so. Also fast als wie wenn ich mit, wie wenn ich einen Podcast machen würde mit diesem einen Girl, was diesen Facebook-Geburtstag gemacht hat. Was
genau war? So ist es.
Ja, also genau, du bist so eine Internet-Sensation.
Ich finde es nicht schön, wie du das hier ins Lächerliche ziehst, denn es ist so. Und ich denke mir, wer könnte ich heute sein, hätte ich das einfach mal durchgezogen zu dem Zeitpunkt. Weil was für eine Chance auch, so viel Reichweite zu bekommen, einfach aus dem Nichts.
Ja.
Und damals war das, gab es halt auch einfach nicht so viele Leute, die das gemacht haben. Stimmt. Ne?
Du naja. Hättest vielleicht tatsächlich bei Battle of the Flags hier mitmachen können.
Das stimmt.
Bei Fresh Torge. Er hat unter anderem Lesanne versammelt, Castcrafter, Felica, Rose Mondi, Crispy Rob, Helge Mark, Merle Perle, Khan und Starlet Nova.
Ja, siehst du, alles meine Kollegen.
Ja, der hätte auch Crispy Denise reingepasst.
Safe.
Und es geht bei dem Spiel darum, dass diese ganzen Leute werden, es ist gelabelt irgendwie als das größte Showprojekt, was Fresh Torge jemals umgesetzt hat. Das ZDF hilft eben dabei und die Produktionsfirma. Und die ganzen Leute gehen in die Wildnis von Schottland und da müssen sie sich, jedes Team hat sie sind in Zweierteams, die beiden, also die Leute. Und sie müssen sich gegenseitig die Flaggen klauen.
Mhm.
Und das ist jetzt erstmal nicht so spektakulär, beziehungsweise also ist ein bekanntes Spielprinzip. Aber es ist wohl die Umsetzung, also Fresh Torge sagt irgendwie dazu, es ähnelt mehr einem Videospiel von dem, was man sehen kann, als einer klassischen Fernsehsendung.
Mhm.
Deswegen stelle ich es mir vor mit relativ viel so Motion Design und irgendwie, ja, Kartenanimationen und so weiter, wie jetzt zum Beispiel, ja, auch bei The Races ja auch schon sehr gut ist zum Beispiel. Also so könnte ich es mir vorstellen und ja, bin gespannt. Also es klingt interessant.
Mhm.
Ich hoffe, es ist nicht zu actionlastig, aka so ist super viel so Gerenne und so, sondern auch viel Strategie. Also wie schaffen wir es jetzt, irgendwie die Flagge auch zu klauen? Aber dann könnte ich es mir auch cool vorstellen. Also ich bin gespannt darauf, was es ist. Genau, ab Ende September dann im ZDF. Und ab 16. September, deutlich früher als in den vergangenen Jahren, gibt es dann eine neue Staffel von The Masked Singer. Da wurde ja schon relativ viel bekannt, ne, dass es eben nicht mehr die große Live-Show ist jetzt bei The Masked Singer, sondern dass es eine aufgezeichnete Show ist, jetzt zum ersten Mal in den mittlerweile 13. Staffel von The Masked Singer. Und auch ist bekannt, dass es vom Samstag wegwechselt zum Mittwoch, was, glaube ich, auch daran liegt, dass in dieser Zeit, sonntags läuft das ja, hier,
Fußball?
Nee, ein sehr, ein das, das hier, ein sehr gutes Quiz.
Ah.
Läuft dann, glaube ich, sonntags dann wieder im September.
Boah, das ist echt spät im Jahr, ne? Aber es war letztes Jahr auch so.
Ja.
Müssen wir wieder zusammen hin,
Dennis. Auch das ist ein Jahr her, ja. Als
das
wir
war
da
toll.
Im verregneten ProSieben-Gelände standen.
Ja.
Naja, aber The Masked Singer, wie gesagt, auch hier sind wir mal gespannt, aber es ist. Ja, also es wurde hier dazu gesagt, dieser Schritt, also die Tatsache, dass es jetzt aufgezeichnet wurde, ermöglicht die Verpflichtung von prominenten Kandidaten, deren Terminkalender eine 6-wöchige Live-Präsenz bislang schlichtweg unmöglich gemacht hat. Denn diesmal werden sogar 16 Promis und damit so viel wie noch nie unter einer Maske ihre Gesangskünste unter Beweis stellen. Interessant. Gleichzeitig will man mehr Tempo, mehr Entscheidungen schon zum Start der Staffel sorgen. In den ersten 4 Folgen werden bereits 4 unterschiedliche Masken im direkten Wettkampf gegeneinander antreten. 2 Promis kommen je Vorrundenshow weiter und qualifizieren sich fürs Halbfinale. Die anderen beiden müssen direkt ihre Identität preisgeben. Also es gibt mehr Demaskierungen, mehr Tempo und alles drum und dran. Aber ja, schade einfach, wie sehr The Masked Singer darunter gelitten hat, dass es eben so viele Staffeln gab, was man ja auch unter der Zahl 13 einfach schon mal sehen kann. Das ist echt schon krass.
Mm.
Und es gibt einen, kennst du Sebastian Lege? Ist es ihr Begriff?
Nee. Vielleicht habe ich den schon mal gesehen.
Sebastian Lege ist der Besseresser.
Habe ich schon mal gehört.
Bei ZDF gibt es diese Show Besseresser. Da geht es darum, dass Sebastian Lege, der ist so ein Koch, der zeigt die Tricks der Lebensmittelindustrie, indem er quasi einfach so Sachen einkauft und dann so genau ermittelt, was sind die Inhaltsstoffe, das dann immer so darstellt und dann halt wirklich zeigt, okay, wie sind die Sachen hergestellt, wie schlecht sind sie für uns. Mhm. Das ist eine Sendung, die unfassbar gut funktioniert, quotentechnisch, fürs ZDF. Und deswegen, und jetzt war eben das Problem, dass Sebastian Lege zu Vox gewechselt ist.
Verdammt.
Und jetzt haben sie einen Lege-Nachfolger gesucht und der Lege-Nachfolger steht jetzt fest. Und das ist Tim Ahrmann. Er ist im Internet besser bekannt unter Brot mit Ei. Hm. Hat eine 500.000 FollowerInnen und ist einer der bekanntesten Creator im Food-Bereich. Steht hier dabei. Und ja, und der
das
neue,
im ZDF.
Der neue Besseresser ist er jetzt.
Toll.
Ja, so ist es.
Wenn man Brot mit Ei googelt, dann kommt wirklich was ganz anderes. Der kommt nicht her.
Ja. Du hast aber die Bildersuche gemacht.
Nee, ja, ich habe erst die andere Suche gemacht und dann die Bildersuche.
Ja, ich kenne ihn auch nicht. Ich habe noch nie was davon gehört.
Ja. Ja, dabei sind wir doch beide eigentlich Foodies.
Wir haben auf jeden Fall gerade gegessen. Ja. Weißt du, was ich jetzt gleich brauche? Nämlich ein Eis. Oh,
ich freue mich auch schon drauf.
Also du hast ja schon eins.
Mir egal, nach dem Podcast gibt es ein Eis, das ist die Tradition.
Ja, bei
wissen
mir
das die Leute?
Eis. Nee, das wissen die dann.
Heute ist einfach eine persönliche Folge, Dennis. Was wir heute über uns beide offenbart haben, haben wir einfach.
Stimmt, du hast deine komplette Vergangenheit offenbart und ich sage, dass ich ein Eis esse immer noch nach den Aufnahmen. Wir hören uns bald wieder. Wie gesagt, mit dem großen Bericht von Jule und Jana. Das wird, glaube ich, sehr witzig, beim Promi-BB-Event, da bin ich sehr gespannt drauf. Und wir melden uns wieder mit dem Sommerhaus der Stars, genau.
Ja.
Bald mit der Besprechung der ersten Folge. Und da sind wir auch schon excited. Es gab immer noch keinen Trailer, also stand jetzt 22. August, es gab noch keinen Trailer, was ich irgendwie crazy finde.
Zum Sommerhaus?
Es gab noch keine Bilder davon.
Ja, nur ein paar Fotos halt.
Es gab ein paar Fotos und es gab sehr viele so Clips davor, aber Trailer gab es noch nicht. Mhm. Das heißt, die ersten Minuten, die wir dann wahrscheinlich von der Folge sehen werden, ist das erste Material, was wir in der Staffel sehen werden. Es soll ja wieder sehr extrem gewesen sein, aber mal gucken.
Ganz ungewöhnlich.
Ja, deswegen macht's gut, folgt Denise und macht sie zu dem YouTube-Star, der sie.
Ich bin doch noch gar nicht online.
Noch nicht, aber du warst
irgendwann,
ja schon mal.
Und,
also, du warst ja schon mal YouTube-Star. Und
genau, findet mich deswegen, einfach, Leute.
Genau,
findet mich.
Schaut da mal nochmal nach, was es davon vielleicht für Spuren im Internet noch gibt. Und ansonsten schaut einfach in die Shownotes, da stehen auch alle Infos zu mir. Es gibt bald, Anfang September, am 3. September, einen neuen Podcast mit mir und da könnt ihr auch schon gespannt drauf sein. Ich sag dann demnächst auch mehr dazu. Das wird sehr spannend. Genau, bis dahin könnt ihr jetzt erstmal abschalten und wir müssen jetzt erstmal noch ein paar Namen auf das Gemälde schreiben, natürlich. Und Wissen in Holland schreibt man Philipp mit einem.
Und Mareike mit J.
Tschüss.